Wenn du in einen Großkonzern gehst und so strategische Kommunikation lernst, dann sagen wir auf dem Papier, wir nehmen dich nach 5 Jahren quer und de facto nehmen wir dich nach 2. Und dann habe ich gesagt, okay, wo soll ich denn da hin? Und dann hat die gesagt, naja, du bist halt Deutsche, machst Versicherung oder Auto.
Okay.
Und dann war ich 2 Wochen bei einer Versicherung, einer Münchner Versicherung, und habe gedacht, also ich sterbe vor Langeweile, das kann ich auf keinen Fall weitermachen. Und dann habe ich wirklich so 3 Briefe an große deutsche Automobilunternehmen geschickt. Und die einen haben sich gemeldet und gesagt, kannst du bei uns ein Praktikum machen, das war BMW. Und die anderen haben gesagt, kannst du bei uns ein Traineeship machen, das war Audi. Ich wusste nicht, was es ist, ein Traineeship, aber habe dann gedacht, dann gehe ich da jetzt mal hin.
Hört sich gut an.
Und so bin ich da drin gelandet und habe schon in diesem Assessment Center gesagt, also ich mache das nur für 2 Jahre, wollte ich nur sagen, weil ich bin dann bei der WHO. Und dann haben die gesagt, süß. das sagen sie alle und dann bleiben sie ewig hängen.
Welcome to the jungle.
Heute zu Gast bei Welcome to the Jungle, Esther Bahne. Portfolio-Karriere, Frau, in 4 Boards, Founderin von 2 kleinen Companies, Mutter von Zwillingen und auf der Energielevel-Skala würde ich sagen, wenn wir 10 ansetzen, 25. Esther, welcome bei unserem Podcast. Wie geht's dir?
Vielen Dank, fürchterlich. Viel zu wenig geschlafen, viel zu spät ins Bett gegangen, viel zu viel gefeiert, muss ich an dieser Stelle zugeben.
Erzähl, wo warst du?
In der Boyster Bar, die Berliner unter uns kennen die jetzt. Klassiker, Cremant, Muscheln, Pommes. Und dann wird es zu spät.
Wie lange warst du da?
Ich würde sagen, so 2:30 im Bett. Aber wenn man kleine Kinder hat, ist 2:30 halt einfach nicht mehr tauglich. Quasi nicht mehr zurechnungsfähig morgens.
Wie alt sind deine Kinder?
Gute 1,5. Zwillinge, wie gesagt. Ja. Mhm.
Und dein Mann, den ich ja auch persönlich gut kenne, hallo Andi, ja, ich grüße dich, der hat dann auf die Kinder aufgepasst?
Also ich meine, die schlafen um die Zeit natürlich, ne? Aber in der Tat macht Andreas die Nachtschichten bei uns, fast immer. Tatsächlich schon seit die Kinder auf der Welt sind. Und ich mache dann die Frühschicht, heißt, irgendwann schmeißt er mich dann raus und er legt sich nochmal hin und dann bin ich dran und bringe die Kinder meistens dann in die Kita. Also wir haben so eine Aufteilung.
Sehr gut. Du siehst erstaunlich fresh dafür, auch, muss ich sagen. Ne? Gentleman, nein, okay.
Ich nehme die Lüge gerne. Ja.
Sehr gerne. Beschreib dich doch mal selber kurz. Stell dich mal kurz vor, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wer bist denn du?
Also, wie früh würdest du denn gerne anfangen? Möchtest du mir so
fang einfach an, let it flow.
Ja, also Rheinländerin, ja, das finde ich immer wichtig, weil man wird feststellen, ich rede mich gerne um Kopf und Kragen, das ist so ein rheinisches Gen, wir reden zu viel. Ich komme aus einem Naturschutzgebiet, absolute Pampa, Viertelstunde bis zum nächsten Bus, der nur 4-mal am Tag fährt, aber in der Nähe von Köln, ja, also ich muss an dieser Stelle sagen, Gott sei Dank haben sich meine Eltern getrennt. Klingt bitter, aber so hat mein Vater dann in der nächsten Großstadt gewohnt und war nie da. Und ich hatte dann als Teenager eine kleine Wohnung in Köln und habe so überlebt quasi. Sonst wäre ich wahrscheinlich eingegangen im Moor, bei uns im Moor. Genau, und dann bin ich aus dem Rheinland mit einem Stipendium nach England zum Studieren. Habe das völlig falsch an einer völlig falschen Uni studiert, habe ich irgendwann festgestellt, habe angefangen zu jobben in einer Agentur in New York und dann gedacht, ich glaube, ich muss noch mal was Anständiges studieren, bin zurück nach Deutschland. Dann hat es mich unangenehmerweise nach Bayern verschlagen, es tut mir bis heute leid.
Das schneiden wir raus.
Also habe natürlich gute Freunde in München gefunden, wunderschönes Umland, wissen wir alle, aber München war eigentlich nie so ganz meine Stadt. Bin da tatsächlich ewig lang geblieben. Das hat sich so ergeben, da ist dann der erste Job draus geworden und dann war auch noch der zweite und irgendwie kam ich nie aus Bayern raus, was den Hauptwohnsitz anging. Ich habe allerdings immer so in einer klitzekleinen Wohnung gewohnt in Schwabing und bin sehr, sehr, sehr viel gereist. Genau. Und dann hat es mich in der Pandemie nach Berlin verschlagen. Das ist eigentlich auch eher so ein Unfall. Ich wollte nach New York und bin in Berlin gelandet, weil es keine Flieger mehr nach New York gab. Und seitdem wohne ich hier quasi so temporär, so wie ich auch temporär 20 Jahre in München gewohnt habe. Muss aber sagen, die Stadt mag ich sehr. Also hier habe ich tatsächlich völlig unerwartet eine Heimat gefunden. Also ich würde sagen, jetzt sind die Kinder auch Berliner, jetzt sind wir Kreuzberger. Genau.
Und vielleicht, weil du, ja, ich muss mal natürlich kurz eingehen, in Bayern oder in München hast du ja...
Das geht dir jetzt an, gell?
Ja, für einen großen Automobilkonzern gearbeitet und bist, glaube ich, so auf der im Marketing- und Brandbereich so wie Phönix aus der Asche an die Oberfläche kommen mit dem Thema Mini und das Brand. Beschreib mal kurz, was du da gemacht hast.
Ich finde es auch schön, dass du sagst, vorher war sie Asche.
Dann Asche nicht, aber ja.
Ja, also ich habe in zwei Autokonzernen tatsächlich gearbeitet. Tragisch zu sagen, ich entschuldige mich immer für die 16 Jahre Autoindustrie. Das ist irgendwie so gekommen. Zuletzt tatsächlich Mini. Also ich habe das große Vergnügen gehabt, die Marke zu neu launchen zu dürfen. Also so neues Logo, neue CI, neue Kommunikation und so weiter. Aber eben auch neues Produktportfolio, neue Preisung. Wie verkaufen wir? Also einmal Rundumschlag. Durfte ein neues Team bauen, darf man nie. Also man muss ja immer irgendwie gucken, dass man noch drei Headcounts irgendwo herkratzt und dann intern besetzen. Und ich durfte tatsächlich ein neues Team von außen einstellen. Fast alle Nicht-Automobiler, also hatten wir so eine wirklich coole, bunte Truppe. Und dann habe ich so 5,5 Jahre Mini gemacht. Muss allerdings sagen, und das ist so ein Muster in meinem Leben, ich habe natürlich nicht nur Mini gemacht und konnte es nicht sein lassen, auch noch für die Group weiterzuarbeiten, noch ein Rolls-Royce-Projekt zu machen. Genau, und habe so die spannenden Themen bei BMW abgesahnt, würde ich sagen.
Wie hast du denn, wie muss ich die Esther zu dem Zeitpunkt, welche Art von Führungskraft bist denn du da?
In die Führungsrolle bin ich so reingestolpert. Ich war ursprünglich Pressesprecherin und Pressesprecher sind ja per Definition Lonely Wolves. Ja, also nur du, dein Thema, der Journalist und also so hat überhaupt nichts mit Teamwork zu tun. Du und deine Deadline quasi. Und dann hatte ich eben so den Punkt, wo ich wusste, so, ich will was anderes machen, ich will was bauen. Ich will das Thema Nachhaltigkeit irgendwie angehen. Und dann hat mir mein Chef damals gesagt, also wenn du was reißen willst, dann musst du ein Team führen. Also weil es gibt einfach nur begrenzt viel, was du hebeln kannst, wenn du es alleine machst. Und ich wollte überhaupt gar nicht Führungskraft werden. Ich fand, das war so, ich habe gedacht, es zieht mich runter. Also meine Idee war so, da muss ich mich jetzt so um ein Team kümmern, weil ich will ja so Sachen rocken so und so inhaltlich arbeiten. Und also ich weiß, es klingt ein bisschen verrückt, aber ich bin damals tatsächlich hiken gegangen im Himalaya zur Selbstfindung.
Wie lange?
Also so ewig war es nicht, ein paar Wochen. Ich kann übrigens gar nicht hiken, es war mein einziger Hike ever. Ich hatte null Ausrüstung, ich habe mir so eine rosa Jacke von der Tochter vom Sherpa geliehen, weil ich nicht mal was Warmes hatte, also es war ein bisschen ein Desaster. Hab da oben meine jetzt beste Freundin kennengelernt, so ganz romantisch, auf der obersten Hütte. Wir reden gern über unsere Findung, also unsere romantische Anbahnung. Sind bis heute noch sehr, sehr eng. Und hab da so einfach viel drüber nachgedacht, was mir so wichtig ist, was ich so als nächstes machen will und kam wieder und habe gedacht, okay, dann machen wir das jetzt. Audi, muss man sagen, war jetzt mein allererster Job nach der Uni. Also habe damit 24 angefangen und habe völlig verrückte Geschichte, wie ich dann Pressesprecherin und dann Vorstandssprecherin mit 26 war.
Aber wie, also ich meine, das ist ja dann schon, ne? Ging schnell für so einen großen Konzern.
Das ging irre schnell.
Gibt es einen Tipp, einen Trick?
Ja, es war ja zur richtigen Zeit am richtigen Ort und so und wahnsinnig viel Glück haben in dem Falle. Und so ein bisschen, also ich bin Leuten wahnsinnig auf die Nerven gegangen mit dem Thema, ich will aber.
Beschreib mal.
Also ich habe dann so, also es war so, ich wollte überhaupt nicht in die Autoindustrie. Ich wollte zur Weltgesundheitsorganisation. Ich erspare dir jetzt den Weg, wie ich da hingekommen bin, aber
ja, gehen wir nach.
Das war so mein Plan. Und ich kannte da jemanden, so ein bisschen eine Mentorin damals, mit der hatte ich ein Projekt gemacht als Werkstudentin. Und die hat dann gesagt, okay, alles klar, ich verstanden, willst Communication Officer im Krisengebiet werden? Klar, willst du ins Krisengebiet. Das kannst du auch irgendwie vielleicht erreichen, aber halt nicht, wenn du frisch aus der Uni kommst. Ne? Also vielleicht so 6, 7 Jahre. Aber wenn du in einen Großkonzern gehst und so strategische Kommunikation lernst, dann sagen wir auf dem Papier, wir nehmen dich nach 5 Jahren quer und de facto nehmen wir dich nach 2. Und dann habe ich gesagt, okay, wo soll ich denn da hin? Und dann hat die gesagt, naja, du bist halt Deutsche, machst du Versicherung oder Auto?
Okay.
Und dann war ich 2 Wochen bei einer Versicherung, einer Münchner Versicherung und habe gedacht, also ich sterbe vor Langeweile, das kann ich auf keinen Fall weitermachen. Und dann habe ich wirklich so 2 Briefe an, drei Briefe an große deutsche Automobilunternehmen geschickt. Und die einen haben sich gemeldet und gesagt, kannst du bei uns ein Praktikum machen? Das war BMW. Und die anderen haben gesagt, kannst du bei uns ein Traineeship machen oder kannst zumindest mal antanzen zum Assessment Center für ein Traineeship. Das war Audi. Ich wusste nicht, was es ist, ein Traineeship, aber habe dann gedacht, dann gehe ich da jetzt mal hin.
Hört sich gut an.
Und so bin ich da drin gelandet und habe schon in diesem Assessment Center gesagt, also ich mache das nur für 2 Jahre, wollte ich nur sagen, weil ich bin dann bei der WHO und dann haben die gesagt, süß. das sagen sie alle und dann bleiben sie ewig hängen. Und dann war ich da in der Presseabteilung und habe gedacht, ja gut, es geht ja darum, dass ich ganz viel lerne, weil ich muss ja zur WHO. Ich habe ja noch was vor. Und habe dann gedacht, ich lerne hier ja hauptsächlich was, wenn ich so ein Ressort habe. Und dann kann ich das so durchspielen. Und dann kann ich so sagen, ich habe das so gemacht. Und dann habe ich immer gesagt, kann ich irgendwie ein Ressort haben? Und alle Ressortsprecher waren halt so Mitte 40 bis Mitte 50. Und ich war halt 25 zu der Zeit. Und es sah nicht so aus, als würde es was. Ja. Und dann bin ich backpacken gegangen nach Bolivien. Ich bin in meinen 20ern und 30ern unfassbar viel rumgebackpackt. Und als ich in Bolivien war, also ohne jedweden Zugang zum Internet, will ich damit sagen, ist unser CEO, Martin Winterkorn, CEO vom Mutterkonzern geworden und hat seinen Chefsprecher mitgenommen, der wiederum seine erste Liga, seine erste Reihe mitgenommen hat, die wiederum ihre erste Reihe mitgenommen hat. Und als ich wiederkam, einfach keiner mehr da. Ich habe damals meine Mutter vom Festnetz angerufen, weil sie noch und habe gesagt, Mama, wenn ich aufsteige, bis ich einen Chef habe, bin ich CEO. Ich weiß gar nicht, heißt das, dass ich gefeuert bin? Oder? und dann ist der Nachbarabteilungsleiter mit mir Mittagessen gegangen und ich habe wirklich gedacht, vielleicht sagt er jetzt, tut uns leid. Und dann hat er gesagt, so, du hast ja, der fand mich auch wahnsinnig nervig, glaube ich. Der hat dann gesagt, du hast ja so, immer hast du an meiner Tür geklopft und wolltest ein Ressort, jetzt kannst du ein Ressort haben. Such dir eins aus, weil sind alle frei.
Wow.
Und dann habe ich mit hochrotem Kopf aufs Größte gezeigt, klar.
Klar.
Und zwar das Außenministerium, also Sales and Marketing, weil fliegt man am meisten rum, sieht am meisten von der Welt und also ne, Welt rumreisen, fand ich super. Und dann hat er gesagt, top, weil die Absatzmeldung muss morgen raus, find mal raus, wie das geht. Und ja, es war natürlich mega aufregend, so als Mit-20-Jährige, ne? Und
ist es so ein bisschen, wenn man so zuhört, ne, auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, nicht naiv, meine ich gar nicht, ne, aber so ein...
Das wird total naiv.
Nee, aber so ein Vertrauen auch in sich selber und so ein bisschen, ne, ich kann irgendwie die Dinge, ich nehme sie so, wie sie kommen und ich werde mich schon irgendwie durchpuzzeln, boxen, egal welches Wort man jetzt benutzt, ne, weil so wirkt es, ne, und ich glaube, das ist ja auch was man so, glaube ich, mitgeben kann, dass gerade jetzt auch jüngere Menschen, ja, keine Angst vor großen Herausforderungen, keine Angst vor großen Aufgaben, weil es gibt immer eine Tür und immer einen Weg, ja. Und wenn es mal nicht klappt, dann klappt es halt nicht.
Genau.
Wollte ich nur kurz so einwerfen, weil das so, und das ist sehr sympathisch,
total.
Ja, wie gut, das Größte zu nehmen, gib ihm. So, wie bist du denn, dann musstest du da irgendwie abliefern am nächsten Tag, was hast du dann gemacht?
Ich habe jetzt, also nicht nur bei Mini, auch danach mit Marken gearbeitet, die im Vergleich einfach viel weniger Budget hatten. Also, ne, you can't outspend, ja, your competitors ist ja so, also, und dann musst du dir überlegen, was mache ich denn jetzt? Und ich habe festgestellt, so kollaborieren, aber in so einer bescheidenen Art, so ist eine Bombenidee, weil dann machen die anderen ja mit dir gemeinsam was du dir nicht alleine leisten könntest, machen es im Zweifelsfall umsonst, und es ist auch noch sympathischer. Und das ist, glaube ich, so ein, ja, vielleicht ist das was Rheinisches, aber es hat mich
gut beraten. Hat ja extrem gut funktioniert. Vielleicht kurz, weil es zum Thema passt, ne? Wie stehst du zu dem Thema dann jetzt, ne? Corona war ja dann wahrscheinlich, ne, für gerade so Menschen wie dich auch, die so vom diesem People-Austausch brauchen. Wie stehst du zu so Homeoffice und Culture-Themen aktuell? Ja? Ich meine, das ist schon eine abgedroschene Frage, dass du, da haben wir schon im Vorgespräch so ein bisschen drüber sinniert, ne? Aber ich finde es trotzdem ganz interessant, einfach mal deinen Blick da auch drauf zu haben. Ja?
In meinem Fall war das so, ich bin wahnsinnig gerne ins Büro gegangen, sowohl bei Audi als auch bei BMW, weil das Team geil war. Also ich habe einfach total gerne mit den Leuten gearbeitet und bei Mini war es jetzt halt so, ich habe sie alle eingestellt. Also ich hatte einen wesentlichen Anteil daran, dafür zu sorgen, dass es coole Leute sind.
Kurze Frage, wie was für Kriterien nutzt du zum Einstellen? Also auf was achtest?
Also sagen wir mal, das hat sich entwickelt, ne? Also ich habe das schon so gemeint, ich bin da so reingestolpert in eine Führungsrolle, die ich eigentlich nicht wollte. Also mir hat in diesem Management Assessment keiner beigebracht, wie man mit Leuten umgeht. Und ich würde sagen, also ich war jetzt keine brillante Führungskraft am Ende, am Anfang, um nicht zu sagen, also ich habe da also im Nachhinein unfassbare Bock.
Gib mal ein Beispiel, weil es ja spannend ist. Ja, viele von uns oder viele, die auch zuhören, sind ja auch in diesem Step dann zur Führungskraft, mehr Verantwortung, noch mehr. Berichte mal, was waren so, wo du heute denkst,
Nummer? So ein Klassiker ist ja, also wenn du, deswegen fiel es mir gerade ein, wenn du sagst, was hast du so für Kriterien gehabt, wenn du Leute eingestellt hast. Ich habe halt Leute eingestellt, mit denen ich Bock hatte zu arbeiten. Ne? Und es sorgt dann dafür, also fachlich total komplementär. Also ich wollte so eine Truppe, die quasi alles stemmen kann, weil wir quasi alles in-house haben. Also wir haben eine unglaublich diverse Truppe, was die Kompetenzen anging. Die waren also gendermäßig total divers. Klar, wir hatten natürlich ehrlicherweise ziemlich genau 50-50 Besetzung, sexuelle Orientierung, divers, ja, diverse Nationalitäten, Riesenproblem. Es gibt keine Arbeitsverträge auf Englisch. Aber ich habe dann irgendwann im Nachhinein feststellen müssen, was die nicht sind, ist divers in ihrer Art, weil die am Ende alles Leute sind, mit denen ich gut kann. Ja, also im Zweifelsfall extrovertiert, in der Lage, gegen zu pushen, ne? Weil ich laufe immer erstmal mit einer These rein, gerne auch mal provokant und denke halt, das bringt mehr Reibung. Es ist halt so mein Arbeitsstil, ja? Weil ich denke, da kommt jetzt halt jemand anders und sagt, das ist völliger Schmarrn und dann treffen wir uns in der Mitte. Wenn alle sagen, ja, okay, dann schreibe ich das mal mit, dann das funktioniert schlecht mit meinem Arbeitsstil. Also habe ich natürlich, also nicht natürlich, habe ich, würde ich sagen, ein Team gebaut, mit dem ich saugut konnte. Und heute würde ich sagen, das ist natürlich der ultimative Personalfehler. Ne? Also das sorgt ja dafür, auch wenn ich jetzt sage, ich habe die divers gecastet, dass das Thema, ich suche mir Personal, mit dem ich mich wohlfühle, ist ja die Wurzel allen Übels, was mangelnde Diversität angeht. Ne? Also so kommen wir zu einer mangelnden Diversität, weil Männer sich besonders wohlfühlen mit Leuten, die so ähnlich sind wie sie, sind zufälligerweise, typischerweise auch Männer. Ja, aber es sind ja nicht nur Männer, es sind auch Männer, die ihnen von der Art passen. Ne? Und dann schafft man sich so eine Wohlfühlumgebung. Das kann man ja auch nachvollziehen. Alles andere ist halt unbequem. Und es ist einfach zutiefst menschlich. Aber ein Problem.
Aber nicht ein Männerproblem an sich. Ne?
Es ist ein menschliches Problem. Total, ja. Ist ein menschliches Problem. Und ich dachte, ich habe lange gedacht, die Personalabteilung übrigens auch, dass ich dem halt völlig enthoben bin. Deswegen durften mein Team auch immer antanzen, wenn die Personalabteilung mal wieder zeigen wollte, wie divers wir alle sind, wurde mein Team überproportional oft einbestellt, bis ich gesagt habe, wir haben da jetzt keine Zeit mehr für. Aber ich würde eben sagen, wir waren jetzt nicht, also temperamentmäßig waren wir nicht divers. Ja? Und da hat es dann im Zweifelsfall zu wenig Reibung, zu wenig ja, auch zu wenig Provokation gegeben. Weil
aber euer Output war ja sensationell. Ne? Ihr seid ja für das Mini-Brand, vor allem du ja auch, ne? Ihr seid ja wirklich alles gewonnen und gefeiert worden und das immer wirklich nach vorne gebracht. Ja? Aber trotzdem sagst du, wer mehr Funken und Reibung, hätte es vielleicht noch weiter getragen.
Ja, glaube ich schon. Ja. Ich glaube, ich können wir ja nachher noch reden, was ich jetzt so mache, aber ich setze mich gerade mit einer Firma auseinander, die immer noch familiengeführt ist und denen ich so, wo ich denke, ah ja, da kann ich so Muster wiedererkennen von mir selber, die haben einfach sich selbst quasi immer noch in der Führung, an der exekutiven Führung und stellen jetzt eigentlich nur Leute ein, die sie mögen, ja, und haben mir dann gesagt, naja, das sorgt halt dafür, auf jede Dienstreise, auf die wir fliegen, also haben wir halt Spaß, ja, und wir fühlen uns nie, als würden wir arbeiten, wir hängen nur mit Leuten ab, die wir gut finden und das halten wir einfach für einen guten Lebensstil. Sind übrigens Australier, ich glaube, die Australier haben das mit dem guten Lebensstil erfunden. Und ich glaube, das ist super, die sind ultra erfolgreich, ich glaube, die werden noch erfolgreicher, wenn sie sich ein bisschen mehr Kies ins Getriebe werfen würden.
Okay, so, ja. Ja, aber ich glaube, es ist gut verstanden. Ja. Kurze Frage dazu, wie stehst du zu diesem ganzen dieser Gender-Thematik? Also generell, ne, du sagst 50-50, aber auch dieses Zuhörerinnen und Zuhörer, ist es was du als starker Mensch schon irgendwie jetzt schwieriger findest oder sagst, das ist total wichtig, ist gut?
Total wichtig.
Total wichtig.
Ja.
Gut.
Punkt.
Punkt. Wir haben hier einen Haken. Ja, zack, ich mache hier gerade einen Haken. Ja, ist ja, wichtig, ist ne, weil wichtig. Wir auch bei uns, wie gesagt, die Gäste, das ist für mich immer spannend, ne, dass es so kontrovers irgendwie betrachtet wird. Natürlich häufiger jetzt die Männlein, die so ein bisschen, oh, das langweilt und nervt, ne? Aber wir haben hier einen Punkt, ja, das war eine schöne und einfache Antwort.
Ich bin hart in der Übung. Ja. Also ich finde Gendern wahnsinnig wichtig und stolper ständig selber in das Nicht-Gendern. Also es ist ein Lernprozess, von dem ich finde, dass wir ihn zu lernen haben. Also ein Weg, den wir zu gehen haben, ich auch. Also mir passiert es auch immer noch ständig, das nicht, dass ich es nicht richtig mache. Aber ich finde es total wichtig. Also jetzt, ich habe Literatur studiert, unter anderem. Also Andreas sagt gerne, du bist doch die Sprachwissenschaftlerin, weil er weiß, dass ich dann sage, ich habe mit Sprachwissenschaft überhaupt nichts zu tun. Aber ehrlicherweise ist natürlich Literatur nicht so weit weg von Sprachwissenschaften. Und Sprache ist Macht, ne? So wie Architektur Macht ist. So wie Architektur was mit dir macht, wenn du nach oben laufen musst und antreten musst im 22. Stock, macht Sprache was mit dir, weil du nicht repräsentiert bist, weil im Kopf der Menschen schon entsteht das Bild vom Mann, der das Ding leitet, ne? Der Chef. So, die Chefin muss man dann extra dazu sagen, um das dann. Aber da gibt es ja so schöne Sprachspiele, wo Leuten, es funktioniert im Englischen natürlich super, aber weil wir ja Denglisch sprechen, geht es bei uns auch. Also wenn man so über CEOs redet und dann feststellt, dass alle im Raum an Männer gedacht haben. Ne? Ich glaube, das ist so der einfachste Weg, um zu zeigen, es hat was mit deinem Bild zu tun, woraufhin andere Szenarien unwahrscheinlicher werden.
Ich glaube auch, wir hatten gestern einen interessanten Gast, auch da, der ein Journalist hat gemeint, ihn erinnert es immer an die damalige Diskussion mit scharfem S und Doppel-S und Riesenthema, und heute spricht keiner mehr davon. Ich glaube auch, dass das so jetzt eher in einen automatisierten Prozess übergeht. Ich glaube, die nächste Generation hat es einfach schon drin. Yeah. Wir tun es ein bisschen schwerer, aber ich glaube gut. Was treibt dich an?
Also jetzt so der Club Mate.
Okay, das, wie ich sehe, ja, 4,5 Liter Club Mate, ja. Wir rufen nachher den Sanitäter, nee, aber so generell.
Ja,
was treibt so ein Power-Menschen wie dich an, ja?
Ich weiß, es ist so ein abgedroschener Satz.
Es gibt keine abgedroschenen
Sätze. Es ist tatsächlich Neugier. Ich glaube, das ist der einzige rote Faden. Also ja. Man kann das auch negativer formulieren, das ist so the next shiny thing, dem kann ich selten widerstehen. Was eben auch dazu führt, dass so Portfolios bei mir entstehen, weil ich das eine mache und dann das nächste auch noch anfange und dann denke, kann man noch drei weitere Sachen machen. Es gibt keinen roten Faden in meinem Lebenslauf, der so aussieht, als hätte ich das gemacht, damit ich dann das machen kann. Weil ich da auch wirklich überhaupt gar nicht dran glaube. Ich glaube, also das kann man so planen, weil man sich an was festhält, wenn man Sorge hat, dass man sonst verloren geht. Aber es kommt sowieso immer anders als gedacht. Also halte ich für eine der Grundweisheiten des Lebens, die man so lernt. Und deswegen kann man, finde ich, auf dem Weg maximalen Spaß haben. Also ich glaube sehr daran, den Weg gut zu gestalten und dann mal gucken, wo es hinläuft. Und immer wenn mir wurde dann immer so unterwegs klar, dass ich auf was Bock habe. Oder es zeichnete sich was ab. Und ich kann gar nicht anders, ich merke irgendwann, jetzt muss Wandel sein. So. Und ich stelle oft im Laufe meines Jobs, im Laufe meines Lebens die Gleise um und biege nochmal irgendwie anders ab. Das mache ich eigentlich ständig und dann kommt noch was dazu und fange noch was Neues an. Aber dann gibt es immer so einen Moment, und der passiert alle paar Jahre, wo ich so merke, also jetzt muss eine Bremse rein. Weil jetzt muss ich nicht das Gleis ein bisschen umstellen, sondern ich muss das Gleis wechseln, und das kann ich nicht im Fahren. Also wenn das so Sinn macht.
Ja, und also dann, macht Sinn, ne?
Und dann muss ich Bremse ziehen. Ja. Jetzt hatte ich wieder so eine Phase, wo das so war, und das wird dann eine ganz unangenehme Phase.
Erklär mal kurz, vielleicht, ja, ist es so eine Art, ich will nicht sagen Burnout oder Energiekrise, aber so, ne, dass wenn du dann zu diesem Gleiswechsel kommst, ist es so, geht's dir da nicht gut? Also, ne, so diese klassischen Symptome, die man, ich glaube, ja, wenn jemand so irgendwie so einen Hansdampf oder so Esterdampf in allen Gassen, ja, ist letztendlich, dass man irgendwann natürlich, ne, das zieht ja auch. Und ja, das, ja, man bekommt Energie, aber es zieht ja auch, dass man dann irgendwie in so eine Phase reinläuft, ne? Energie, Antriebslosigkeit, vielleicht auch, ja, sich absurd hinterfragt, was vielleicht viel zu too much ist. Beschreib mal diesen Prozess.
Ja, ich glaube, all of the above passiert, ne? Und es gibt so, das Dumme ist, wenn ich mit mir so, wenn es so Dinge gibt, die mich an mir nerven, ist, ich weiß es schon längst und mach's trotzdem nicht, ne? Also so, ich hätte längst Schluss machen sollen. Also frühere Einblicke in mein Beziehungsleben. Ich weiß, ich hätte längst Schluss machen sollen, aber wir ziehen die Beziehung noch 2 Jahre in die Länge. Ist nie eine gute Idee. Ich weiß, ich hätte den Job, jetzt wäre schon Absprung relevant gewesen, also richtig gewesen, und ich bin doch noch 1 oder 2 sitzen geblieben. Also im Nachhinein bereuen finde ich immer unsinnig, aber wenn ich was anders machen würde, würde ich bei fast jedem Job in den meisten Beziehungen sagen, ein Jahr früher aufhören wäre auch schlau gewesen. Und ich weiß das dann schon. Ich weiß schon, jetzt wird's Zeit. Aber ich finde Wandel halt wie alle Menschen auch. Es ist so wie mit der in der Komfortzone arbeiten. Auch so mentale Komfortzonen kosten halt weniger Energie als Wandel, ne? Also deswegen ist ja Umdenken so schwer. Es hat ja was mit Energie zu tun, die man aufbringen muss. Und es ist halt, also es ist immer leichter, einfach weiterzulaufen, als jetzt irgendwie umzusteigen. Und ich drücke mich dann vor mir selber. Also ich weiß dann, es ist jetzt schon längst soweit. Und ich drücke mich dann noch, weil ich irgendwie Angst habe. Und ich genau weiß, dann kommt so diese Phase, stehe ich so zwischen den Gleisen. Und das ist ganz unangenehm, weil ich nicht weiß, was als nächstes kommt. Und da gibt es so Tage, da finde ich das super. Und finde es so, es ist ja so, the world is your oyster, ne? Also wenn du nicht weißt, was es werden wird, dann kann es ja noch alles werden. Gibt ja nichts Aufregenderes. Und das denke ich dann so 1,5 Tage und dann denke ich wieder, also das ist der völlige, ist der Niedergang von allem, der Verlust jeder Identität, völlige Sinnkrise. Was soll bloß werden? Und das kenne ich schon, das habe ich schon so oft gehabt in meinem Leben.
Nehmen Sie uns mal mit in so eine
Gedanken. In so eine Sinnkrise.
Ja, beschreib mal.
Ja, also du hast ja, also wir haben ja Rollen, logischerweise, die wir uns selber schaffen, die wir vor allen Dingen gespiegelt sehen in den Augen anderer, ne? Also Leute lesen so dein LinkedIn-Profil und denken, sie haben so ein Bild von dir. Und da spielst du dich ja darauf ein, dass du dann so eine Art, wie du die Story über dich selbst erzählst. Wer bist du? Ja, dann hast du so deine 3, 4 Sätze und die definieren dich, der Job, dein Ziel, dann so. Und wenn du dann sagst, jetzt machen wir nochmal was anderes und erfinden uns neu, das klingt ja so sexy, es ist halt aber total scary, weil du plötzlich auf die Frage, wer bist du, was machst du so, ich lasse dich mal zum Podcast ein, erzähl mal die 3 Minuten, wie soll ich dich vorstellen, plötzlich nicht mehr weiß, wie man dich vorstellen soll. Ja, weil man nicht mehr sagen kann, das ist die Markenchefin von Mini, die macht und alle so, ah ja, okay, ich verstanden, hatte ich so einem Power-Marketing, verstanden. Sondern so sagst so, also ich bin jetzt so, weiß ich noch nicht, was ich als nächstes mache. Funktioniert übrigens besser in Berlin als an allen anderen Orten dieser Welt, glaube ich, wo alle sagen, ja, verstehe ich wieder auch nicht. Ja, was sagt eigentlich jeder in Berlin? Aber in deinem eigenen Kopf, finde ich, ist es erstmal scary. Also gibt, glaube ich, nichts Beängstigenderes, als so aus diesen Rollen rauszufallen.
Ist es Zukunftsangst? Also hast du eine Zukunftsangst?
Ja, es ist so Zukunftsangst. Ich komme jetzt so aus so einem, also ich habe in meiner Familie als Erste Abi gemacht und als Erste studiert. Das hat so ein bisschen was mit Existenzangst zu tun, ne? Also ich rufe jetzt nicht bei Mama und Papa an und sage, kann jemand meine Miete bezahlen? Also es hat natürlich bei mir wird es dann auch so sofort, oh mein Gott, morgen schlafen wir unter der Brücke. Ja? Wenn mir jetzt nicht was einfällt, schlafen wir alle unter der Brücke. Das haben ja viele von uns. Also gibt's ja so, ich kenne relativ viele Menschen, die, das hat aber was mit Background zu tun, denen das so geht. Das ist natürlich, also was einen schlecht schlafen lässt. Aber ja, ich weiß auch nicht, so eine diffuse Angst vor Wandel. Und ich glaube, das ist zutiefst menschlich.
Aber brauchst du es vielleicht auch? Genau, ja, unbedingt. Dieses zwischen den Gleisen zu stehen, ne? Um dann wieder so. Ja. Wir hatten den Künstler Malte Bartstadt, das war auch interessant. Der hat zum Beispiel gesagt, wenn er eine ganz große Ausstellung hat, dann geht er ganz bewusst in der Zwischenzeit hin und macht so spät wie möglich, fängt er an, um einen absurden Druck aufzubauen. Mhm. Ja? Aber er wird dann so kreativ. Mhm. Und liefert so ab aus seinem Gefühl. Mhm. Und man kann das nicht 1:1 vergleichen, aber es geht so ein bisschen in die Richtung.
Total.
Weil du sagst, du ziehst ja selber bewusst die Bremse. Ja. Ne? Manche, wie du es vorhin gesagt hast, bleiben halt 35 Jahre im Konzern, im 4. oder 2. oder 11. Stock. Ja, genau. Aber ganz hoch geht es meistens nie. Sichern sich so ab, es geht nicht mehr viel über den Tellerrand und zählen so ein bisschen die Tage runter. Ne? Das bist du ja Definitiv nicht, ne? Und das bedeutet aber, glaube ich, wenn man dir so zuhört, dass du genau auch bewusst dann sagst, so jetzt ziehe ich die Bremse, hätte ich sie früher oder hin, hat es geschadet wahrscheinlich nicht das Jahr, ne? Aber um dich bewusst in diese Situation zu bringen, um dann auch aufs nächste Gleis zu springen.
Unbedingt.
Du wirst halt am Ende wahrscheinlich 100 Gleise gefahren sein und andere halt nur 2. Ob das nachher ohne Wertung,
ja? Nee, klar. Wird, ne? Es hat auch keine Wertung, ja. Das ist ein persönlicher Style.
Wie kommst du aus dem, darf ich sagen, aus diesem Tief oder Loch
klar,
dann raus?
Total. Das ist eine gute Frage. Die fragt mich, die habe ich mich natürlich auch, dann frage ich mich dann jedes Mal. Am Ende ist die Antwort, was ich nicht kann, auch wenn ich es natürlich dann probiere, ist mich hinsetzen. Thema, wir sind ja vorhin dann völlig abgebogen, aber Thema Homeoffice. Ich sitze dann so im Homeoffice in Corona alleine am Tisch und denke so mal nach und schreibe mal so Listen. Und dann immer, Freunde sagen mir, dann schreib doch mal 5 Firmen auf, die du voll toll findest. Oder schreib doch mal 3 Sachen auf, die dir ultra wichtig sind im nächsten Job. Und so, mach mal eine Prio-Liste, was dir denn wichtig? Ja, Geld, Status, Welt retten und Nachhaltigkeit, Team, Standort. Und dann fang mal an sozusagen, ja gut, das kann ich wichtiger und so. Puh, kann ich überhaupt nicht. Also Listen schreiben finde ich eine ganz gute Idee. Kann ich leider nicht. Also komme ich nicht mit in die Gänge. Und ich merke für mich, und das war natürlich in Covid schwieriger, deswegen hat es auch länger gedauert jetzt, war jetzt auch so eine besonders lange Zeit, von wo ich immer gesagt habe, ich weiß noch nicht, wo es als nächstes hingeht. Was nicht heißt, dass ich nichts mache. Ich mache ganz viele Sachen. Aber bei allen weiß ich so, das ist jetzt mal so eine Zeit, die quasi eher so eine Zwischenzeit ist. Die ich auch genieße, weil ich damit irgendwie maximale Flexibilität habe und viel ausprobiere. Aber am Ende ist die Antwort für mich immer gewesen, du musst es ausprobieren. A, musst du mit ganz vielen Leuten reden. Also so kennen wir uns ja auch. Ja. Hab ich irgendwann mal angerufen und gedacht, okay, ich muss einfach mit Leuten reden, die mir mal sagen, wie das so ist. Und da kommt dann so die Journalistin durch. Ich frage dann auch einfach so, wie ist es denn so? So wie man so früher in so einem Schülerinterview gesagt hat, wie ist denn so der Beruf als Bäcker? Ne? Und so mache ich das auch. Also ich rufe Leute an und sage, wie ist denn das so, mit einem Private Equity Fonds zusammenzuarbeiten? Und wenn man da jetzt so in so eine Portfolio Company geht, wie ist denn das dann? Ne? Also du erinnerst dich an unser Gespräch. Und querbeet. Also ich habe dann wirklich irgendwann gedacht, ich glaube, ich muss mal mit Leuten reden, die so einen Job machen, den ich vielleicht auch machen könnte. Und mal gucken, wie die das so machen.
So einen Impuls sammeln? Also
Impulse sammeln.
Okay, ich versuche so bildlich, ne? Also dann wieder das Feuer,
ganz
den Funken
Impulse
schlagen,
genau.
Ja, und irgendwann fängt es.
Irgendwann kommt es wieder. Und dann habe ich immer sowas wie eine Art, also ich weiß, klingt jetzt total verrückt, aber ich mache so eine Art Praktikum, wenn es geht. Also ich habe in meinem Leben schon zigmal gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal so. Ich schlüpfe da mal so rein. Ich schlüpfe mal so in diese Rolle ein und gucke, wie sich das so anfühlt. Und manchmal habe ich das gemacht, nachdem ich schon quasi mich entschieden hatte und mir die andere Option aber nicht aus dem Kopf ging. Und dann habe ich eine Art und Weise gefunden, wie ich quasi Moonlighting noch einen zweiten Job noch mal so ausprobieren konnte, um sicher zu gehen.
Das ist richtig.
Das ist richtig wahr.
Vielleicht hier auch kurz rein, ne? um's, ich glaube, nochmal zusammenzufassen, ja? weil viel drinsteckt. Ja. Aber unterm Strich bedeutet es, ich glaube für alle auch, wenn man in so einer Phase steckt, in so einem Tief oder Loch, es ist das eigene Rausbewegen. Ne? Das zu,
genau.
Wenn man, ich glaube, wartet, dass jemand einen rauszieht,
kann man lange sitzen.
Kannst du lange warten. Ne? Ja. Du hast vorhin, nichts gegen Berlin, ich mag die Stadt und die Leute extrem. Ich habe viele Menschen, die ich hier kenne. Aber du hast ja auch beschrieben, ne? Wenn alle so in so einem Rhythmus sind und jeder einfach so ein bisschen wartet, ob ihn jemand rauszieht oder sich nicht, dann wird es schwierig. Ne? Und du sagst ja ganz bewusst, du fängst dann an, wieder Impulse einzusammeln oder Gespräche zu führen. Ja? Und das ist ja auch eine Überwindung, wenn es einem schlecht geht. Ne? Wenn man irgendwie sich nicht gut fühlt oder nichts, dann Telefonhörer zu nehmen, sag, hey,
voll.
Ich bin eigentlich hier, ne? Ich war hier Markenobermaschine bei BMW oder Mini und fange dann wieder an, ja, so als, wie sagst du, journalistische Praktikantin so ein bisschen.
Ja,
ne?
Ja, voll.
Aber bewundernswert. Und ich finde, das ist was, wo man extrem viel mitnehmen kann, ja, und viel rausziehen kann. Ja. Ja? Sich immer wieder, du hast vorhin das irgendwann mal gesagt auch, ne, dieses so. Das Wort, ne, dass man so ein bisschen nicht sich auf seinem Erfolg ausruht, sondern dass man immer wieder auch sagt, ne, so down to earth ist, glaube ich, das Richtige. Und ich glaube, das beschreibt es auch ganz gut, in dem, wie du es jetzt hier auch gerade erzählst. Ja, und danke, sehr offen. Also ich finde es begeistert mich, ne?
Ja, total. Ich merke dann so, die schlimmste Phase ist die, ich habe übrigens eine auch ernst gemeinter, herzlicher Rat. Ich habe eine hervorragende Psychotherapeutin, natürlich. Seit vielen, vielen Jahren, ohne die ich nicht mehr sein mag. Also ich habe immer Angst, dass sie mich mal entlässt, ja, weil sie mich für genesen hält. und mit der habe ich...
Da auch noch nie gehört. Das ist gut. Ja,
wirklich, also ich plane dann manchmal, wenn ich so Tagträume, denke ich so, und wenn die mich dann entlässt, kann ich dann mit der abends essen gehen, wo wir das dann so privat weiterführen. Und mit der habe ich immer so in den schlimmsten Phasen drüber gesprochen und gesagt, ich habe so das Gefühl, ich stehe wie so ein Reh im Scheinwerferlicht. Ich kann mich irgendwie gar nicht...
Ist ein Reh in dem Fall so ein schreckhaft, so ein Bambi,
ja, das steht so
alleine?
Erstarrt, ja. Ne? Du weißt
also nicht so eine Wildsau irgendwie, nee, ne?
Sondern nicht so eine Wildsau, das ist so ein Reh halt. Ne? Ich komme aus dem Naturschutzgebiet, so der Unterschied zwischen einem Reh im Scheinwerferlicht und einem Wildschwein ist klar erkennbar. So ein Reh, das dann einfach stehen bleibt, ne? Und das Dümmste, was du machen kannst bei einem heranrauschenden Auto, ist halt stehen bleiben. Und das ist so mit, ich sitze irgendwie fest und, also ich stehe zwischen den Gleisen. Das Dümmste, was du machen kannst, ist zwischen den Gleisen stehen bleiben. Ne? Das Wichtigste ist einfach gehen. Und es kommt dann schon. Du musst auch noch nicht wissen, was die Richtung ist. Fang einfach mal an zu gehen. So, red mit Leuten, fang mal was an. Und das führt dann irgendwann dazu, dass es so zusammenkommt und du dann irgendwann denkst, ja klar. Und rückblickend, also ich glaube, ich war so 3-4 Mal in meinem Leben so richtig, richtig zwischen den Gleisen. Rückblickend fällt dir das so, denkst du so, ja klar, das war einfach nur der Übergang, so überhaupt, also alles super, weil der nächste Schritt war viel besser als der letzte, war bei mir immer so, fandst du total super, fandst den letzten auch gut, aber der ist jetzt nochmal geiler. Und die ganze Zeit zwischen den Gleisen habe ich dann quasi verdrängt.
Fair enough,
ja. Ne, fällt einem dann, weiß man ja, gar nicht mehr so genau.
Transitzone, ja, ne? Also ja. Ist ja gut. Jetzt müssen wir ja mal reingehen, ne? Wir haben ja vorhin gesprochen, Portfolio, Karriere, Frau, Mensch, ja, bist Aufsichtsrätin in vier Boards und hast zwei kleine Firmen gerade gegründet. Helf uns mal, ja. Also ich habe dir vorhin auch gesagt, wer so vielen Hochzeiten tanzt, wie gut tanzt er denn? Entweder extrem gut, ja, oder eben nicht mehr so. Also ja, ja. Gibt ja dieses Fokusthema. Ich könnte es wahrscheinlich nicht. Ich weiß das, dass ich mich auf eine Sache fokussieren muss, weil mir sonst auch die Energie und die Konzentration, glaube ich, weggeht. Aber du scheinst es ja, da scheint ja auch eine Magie dahinter zu stecken. Beschreib mal erstmal, wie es dazu kommt. Verstehen wir, glaube ich, jetzt auch über diese Gleisthematik. Aber was machst du
da? Ja, also ich habe einen guten Freund, der früher in meinem Miniteam war, und der hat mal gesagt, du hast so ein Collagenhirn.
Collagenhirn.
Okay. Und der hat immer gesagt, du hast so, wenn du so nachdenkst, dann hast du so die verschiedenen Puzzlestücke so zusammen und das kommt dann irgendwie zusammen. Und das ist so. Ich glaube, genau so ist das in meinem Kopf. Und deswegen hilft mir das mehr. Also manche Leute würden sagen, es sind mehrere Baustellen aufmachen. Für mich ist das in verschiedene Themen eintauchen, in meinem Kopf befruchten die sich und kommen zusammen. Und ich habe immer das Gefühl, ich bin nur so gut in diesem Job, weil ich aus dem Job und aus dem Job oder auch, muss ja nicht immer ein Job sein, aus dem Betätigungsfeld, was ziehe, was ich da einbringe, was mich ein Stück heller, ein Stück frischer drauf blicken lässt. So. Und immer, wenn ich zu lange das nicht gemacht habe, also wenn du, bei Mini war das dann so, wir waren dann irgendwann, das Team war so groß, es liefen so viele Sachen, wir haben auch so viele Sachen aufgerissen und ich habe immer gedacht, wir reißen jetzt mal zig Sachen auf und irgendwas schließt sich dann wieder, weil läuft nicht. Und dann reduziert es sich von selbst und es hat sich irgendwie nicht reduziert, es wurde irgendwie immer mehr. Dann habe ich festgestellt, also einfach tatsächlich keine Möglichkeit mehr, nochmal rauszugehen, die Inspiration zu holen. Und das ist so einer der Gründe, wo ich merke, jetzt muss ich das Gleis wechseln, weil jetzt fängt es an, jetzt komme ich so, wird so eingefahren und ich bin auch keine Impulsgeberin mehr. Und jetzt brauche ich selber wieder was mir Inspiration bringt. Und das ist, glaube ich, so ein Moment, wo ich das merke. Genau. Und
beschreib kurz, erklär uns den Begriff Portfolio-Karrierefrau.
Ja, also der Begriff ist nicht von mir, aber der.
Du findest ihn auch nicht gut,
hast du vorhin gesagt. Gut, ja? Nee, aber.
Aber mal, lass mal hören, ja,
wie ich man denke, den definiert. Das hat mir mal jemand in Berlin genannt, als ich mich mit dem unterhalten habe. Dann hat er gesagt, also willst du nochmal so eine exekutive Rolle oder möchtest du lieber so eine Portfolio-Karriere bauen? Und ich habe ihn angeguckt und gedacht, ne, was? Und er hat dann gesagt, naja, also machst du so mehrere Aufsichtsratmandate und dann machst du so. Und damals habe ich gedacht, nee, das klingt irgendwie so, das mache ich halt, wenn ich so 50 oder 60 oder 65 bin vielleicht. Ja, aber da habe ich jetzt vorher habe ich noch was anderes vor. Und dann ist es jetzt irgendwie so ein bisschen dazu gekommen, dass ich das doch mache und super finde. Für jetzt, also kann ich auch nochmal ändern. Aber das ist so gekommen. Und irgendwie habe ich jetzt festgestellt, dass es einfacher ist zu sagen, ich mache so ein Portfolio, als zu sagen, ich mache das, das und das und das mache ich auch noch. Weil die, ne?
Was also schwer, Portfolio so heißt, die Aufsichtsratsposten viermal. Mhm. Bei welchen Firmen oder in welchem Bereich?
Es sind sehr unterschiedliche Firmen. Das finde ich gerade, das passt auch wieder zu meinem, ich ziehe halt Inspiration aus so verschiedenen, mit der Mate müssen wir irgendwann aufpassen, sonst werde ich noch schneller im Reden.
4 Liter.
Ja, halt nein. Sind drin. Mate, ja, muss einem, also liebe Nicht-Berliner, wenn euch Berliner einladen, seid vorsichtig mit der Mate. Es ist hochkonzentriert. Also ich bin zuletzt, fangen wir mal hinten an, bin ich mit Nikita Farnholz zusammengekommen. Nikita macht auch mehrere Dinge, auch was ich an ihm sehr schätze. Auch der holt sich Inspiration aus verschiedenen Themen. Und er hat eine Company gegründet, die heißt Farngold und die macht die schönsten Garagen der Welt.
Okay.
Unter anderem. Und sorgt dafür, dass B2B
wieder und B2C. Auto, so ein bisschen.
Ja, ist ein bisschen wieder Auto, aber so best of. Ja. Und der hat, also unter anderem arbeitet er mit den Automarken zusammen, um wunderschöne Ausstellungsflächen für die zu gestalten. Sehr viel Ästhetik und Technik. Aber er ist so jemand, der Ästhetik getrieben ist und gleichzeitig Produkte liebt und gleichzeitig irgendwie sich über Technik und Businessmodelle Gedanken macht. Jemand, von dem ich finde, ich auch wieder viel lernen kann, mag ihn total gerne. Und das war, also ich würde ja gerne sagen, ich habe da ganz viel Due Diligence gemacht und ganz viel drüber nachgedacht, aber wir haben eine Cola zusammen getrunken und er hat mir so 3 Sätze gesagt und gesagt, so hättest du nicht Bock. Und ich habe gesagt, sure. Und dann super. Bin ich da mal mitgegangen. Das macht mir viel Freude. Ich bin bei Cycle im Board. Auch ein ganz toller Gründer, mit dem ich zusammenarbeite. Die sitzen in Berlin und haben ein B2B-E-Bike-Geschäft. Also dein geschätzter Flinkfahrer kommt typischerweise auf einem Fahrrad von Cycle. Okay. Und haben auch einfach eine tolle Vision, wie man das Thema Transport in der Stadt CO2-neutral gestalten kann und einfach sehr, sehr gute Leute, finde ich. Auch einfach, was ich sehr schätze, so sehr bescheiden, sehr offen für Input, immer bestrebt, einfach das Beste für den Laden zu machen. Also finde ich menschlich auch ein ganz tolles Team. Dann bin ich bei Rocktech im Board. Bei Rocktech habe ich tatsächlich auch exekutiv gearbeitet, ein Dreivierteljahr in der Aufbauphase. Und wir versuchen, Lithium für Autobatterien zirkulär herzustellen in Brandenburg. Ganz transparent. Und wenn man heute einen der Grundbausteine für Elektrobatterien sourcen will, dann kriegt man den nur aus chinesischer Hand mit völlig intransparenter Herkunft. Und Mining wissen wir ja alle, also auch schon mal unschön, ja, was die Bedingungen angeht. Also da, die haben einfach eine Wahnsinnsvision, die ich total spannend finde. Und Dirk ist auch ein total toller Gründer. Und Dirk hat es geschafft, das finde ich immer schön, wenn mir Leute sagen, wir würden ja so gern 50-50 Frauen und Männer, aber wir arbeiten in so einer Technikbranche, da findet man einfach keine Frauen. Ja, Ingenieurinnen, wo sollen die denn herkommen? Und Dirk hat einfach eine Mining-Company, wo mindestens 50-50 Frauen drin sind, weil einfach Dirk findet, so arbeitet es sich besser und findet einfach Frauen als Führungskräfte toll. Und er findet die dann schon, wenn man sie finden will. Ist sehr paritätisch und eine ganz tolle Arbeitsatmosphäre und einfach eine tolle Vision. Und dann bin ich bei der Sovind Group, die kein Mensch kennt vom Namen her. Das ist quasi die Holding, wenn man so will, von 2 ganz alten, traditionellen, hochkarätigen Schweizer Uhrenmarken.
Oh.
Genau, Ulysse Nardin und Girard Perregaux.
Oh.
Mhm.
Das wird es aber schick.
Ja, es wird sehr schick. Die unter den ältesten Marken der Schweiz, Haute Horlogerie, ja, das Gegenstück zu Haute Couture in der Uhrenwelt. Alles handgemacht, alles in-house. Da gibt es nur noch ganz wenig Häuser, die das machen. 230 Jahre alte Firmen. Und das ist eine wahnsinnig spannende Geschichte, weil das ein Management-Buyout war. Die Uhrenmarken sind gekauft worden von Kering, also der große Luxuskonzern Kering. Und die sind damit nicht so zu Rande gekommen und hatten vor, die Marken zu schließen. Zumindest war das im Gespräch. Und dann hat das Management gesagt, also nee, sorry, wir lieben diese Marken und wir haben so viel Arbeit in quasi die Backoffice-Arbeit gesteckt, ne? Also Markt bereinigen, also dafür sorgen, dass das Business solide dasteht. Und jetzt kommt die Phase, wo man die Marken wieder aufbaut. Jetzt wollen wir nicht aufhören. Und dann haben die das hinbekommen, die Marken rauszukaufen, ohne die Kontrolle abzugeben. Also es ist was du, glaube ich, schätzen kannst. Wie arbeitet man mit Private Equity Geldern zusammen und bleibt trotzdem der Majority Stakeholder und you call the shots. Das haben die irgendwie hinbekommen. Und das ist jetzt so ein junges Team. Also die Marketing-Chefin von Gérard Pégaud ist 33. Chefin, wie gesagt, macht Produkt in dieser ehrwürdigen Marke und Marketing. Und jetzt haben wir da so eine nächste Generation in diesem sehr traditionellen Umfeld, in so einem Schweizer Tal. Und dann sitzen da die Uhrenmacher in diesem mit Nebelschwaden umzogenen Haus und machen alles in Haus. Und ich finde das wahnsinnig faszinierend.
Und du hast natürlich mit deinem Marketingblick, ne, und deinen Werkzeugen sicherlich auch, kannst dann natürlich einen guten Impact aufnehmen.
Ja, so habe ich, das war so die Hoffnung. Und es kommt jetzt auch so, also irgendwie war das ein Board, Mandat und jetzt ist es ein bisschen mehr als ein Board-Mandat. Ich verbringe da ganz viel Zeit und arbeite tatsächlich daran, an einer Marke, gerade von den beiden, Gérard Périgot, die Marke mit denen aufs nächste Level zu heben. Und also ich bin sehr versucht, da mehr Zeit mit denen zu verbringen. Also es ist wirklich ganz, ganz toll.
Hört sich gut an. Also schön, es ist auch echt eine schöne Geschichte, so Uhren. Ich weiß, so zeitlos sind, ne? Und hat einfach was. Und dann hast du zwei kleine Firmen gegründet. Auch so nebenbei noch. Wir kommen ja gleich noch zum Privaten, aber was machen die?
Ja, also die eine ist quasi pragmatisch. Die ist quasi die, wenn du willst, die Holding für alle Aktivitäten, die ich in den letzten Jahren so gemacht habe, was Interim Executive angeht. Also ich habe Consulting-Jobs gemacht, klar, macht man dann irgendwie so, aber ich bin, muss ich so sagen, ich bin einfach eine schlechte Consultant, weil ich ganz schlecht so schlaue Ratschläge geben kann von der Seitenlinie.
Du bist halt eine Hands-on.
Ich bin eine Hands-on-Person.
Interims-Exit. Und das ist eigentlich viel, viel, ich glaube, viel, viel fruchtbarer. Mir spricht das nämlich auch so aus dem Herz. Ich glaube, gute Ratschläge zu geben oder zu consulten ist das eine, ne? Und so eine Schablone auf Dinge zu legen. Aber ich glaube, man kann viel, viel besser beraten, wenn man selber die Ärmel hochkrempelt und mit dem Team gemeinsam, ne? Man wird ja meistens gerufen, um etwas so ein bisschen, um eine andere Richtung zu geben oder das Bötchen aus dem Hafen zu bekommen oder wieder zurück, je nachdem. Also finde ich mega gut.
Ja, genau. Und irgendwie sind es dann immer Interim-Executive-Rollen geworden, was eigentlich hieß, wir bräuchten dich als Co-CEO oder CMO oder irgendwas. Also wir brauchen dich im Leadership-Team. Und ich habe gesagt, ich stehe noch auf der Lichtung. Ja, ich weiß noch nicht genau, was es so wird. Ich bin noch nicht bereit, Ja zu sagen. Aber ich mache es mal für eine Zeit und bringe noch ein paar Leute mit. Also ich habe das nie alleine gemacht. Wir sind dann immer mit einem kleinen Team rein und haben einfach so sehr fokussiert in so einer Crunch-Phase quasi gesagt, okay, was, ne, typischerweise jetzt gerade Kohle reingekommen oder die sind gerade gekauft worden. Und jetzt geht es darum, quasi es auf nächste Level zu heben. Und das sind dann halt unterschiedliche Herausforderungen. Ne? Und das fand ich immer total spannend, weil du natürlich, wenn du dich für Transformation interessierst, so das Beste abkriegst in der Zeit. Ne? Und es war einfach schon sehr, sehr cool. Also das hatte ich jetzt nicht, ne, nicht langfristig geplant, habe mir gedacht, Mensch, ich würde so gerne eine Interim Executive Company aufbauen, sondern ich habe so den ersten Job mal angenommen und dann den zweiten und dann zwei gleichzeitig, klar. und dann wurde das so mehr. Und die zweite Firma, im Sommer habe ich dann die besagte Bremse gezogen und gedacht, okay, also ich lieb ja so Busy Work, ne? Also mögen wir ja alle gerne so busy, wo man das Gefühl hat, es passiert so ganz viel und diese Interimsjobs, das müssen wir jetzt auch ganz schnell heben und so. Und das Ding ist, Also um jetzt, wird jetzt ein ganz verzerrtes Zitat oder eine verzerrte Referenz, man möge es mir nachsehen, aber Kahneman, Thinking Fast and Slow, ja, kennst du? Kennst du von der Logik
her? Ach so, klar, das Buch,
dicke Buch, ja, ja.
Lese ich gerade.
Ja?
Ja, ich lese das gerade.
Ach, super. Und dann kannst du die Referenz besser als ich.
Ja, aber ich finde, also ich, das ist ein Buch, jeder, der es schon in der Hand hatte, wird mir beipflichten, das kannst nicht so einfach runterradeln. Nee. Ne? Da musste, ich lese immer morgens nach der Meditation und dem Yoga so zwischen 6 und 7 oder 7. Meistens ein Kapitel. Ich habe mir bei dem Buch angewöhnt, dass ich wahrscheinlich jedes Kapitel 2-3 Mal lese. Ja? Und es ist sehr interessant, weil er auf 2 Systeme eingeht, ja, wie wir Entscheidungen treffen. Und ich bin ja auch, wer mit mir arbeitet, kennt das ja ganz gerne auch mal so ein bisschen, ne, so aus dem Bauch und lebe auch von dieser Emotionalität. Und da wird es so gechallenged, ne? Und auch so ein bisschen, ja, wie System 1, was eher so ein Bauchthema ist, und System 2, was dann eher so ein bisschen, denkt man auch drüber nach, wie man das gut ineinander agieren kann. Mhm. Also ich kann es nur empfehlen, sorry, muss ich kurz sagen, eins meiner Lieblings-
ja, bitte, weil ich grade, probier's schon so lange her.
Ja. Und hilft absolut. Also ich finde, gerade für Menschen, die Entscheidungen treffen müssen.
Gut, ne?
Ja. Und zwar in allen Bereichen. Hat nicht nur was mit Business zu tun, auch Beziehungen, auch ja, privat, alles hilft.
Ja. Und ich glaube, auch für mich hat das so ein bisschen den theoretischen Unterbau gegeben für eben diese Logik. Ne? Du triffst so ganz viele Entscheidungen und hast so das Gefühl, das machst du aus deiner Expertise heraus. Und Kahneman, finde ich, ist sehr gut darin, dir zu sagen, du triffst die Entscheidung halt, weil du gerade Hunger hast oder schlecht drauf bist oder morgen würdest du sie anders treffen. Das finde ich auch sehr Ambling, ne? Wie sagt man da? Also ich finde, das lässt einen nochmal merken, so, also vielleicht hinterfragst du dich an der einen oder anderen Stelle auch nochmal selber und dein Genieverständnis von, habe ich mal eben so aus dem Handgelenk geschüttelt. Und dann eben.
Ich glaube, es ist die Bremse, die du vorhin beschrieben hast. Ich glaube, wenn man diese Art der Entscheidungsfindung einbaut, dann hat man automatisch so ein bisschen PS raus. Ja. Und diese Bescheidenheit, von der wir ja auch ganz gerne immer wieder sprechen, ne, die kommt dadurch ein bisschen, die scheint ein bisschen auf, ne, weil Glück gehört natürlich auch dazu, das haben wir vorhin auch schon gesagt, aber es ist nicht, ja, es ist nicht alles so ein System 1-Thema, sage ich.
Genau. Mal, ja. Und genau, und dieses System 2 raustreten, nochmal draus gucken, das tut halt oft Not. Ne?
Ja,
also ich habe ehrlich, also tatsächlich, eigentlich muss man das Buch alle, weiß ich nicht, 2-3 Jahre nochmal neu lesen, weil so ein bisschen ist das die Antwort auf alle Probleme. Ne? Also eigentlich ist das Problem, du bist zu tief drin und musst einfach mal raustreten. Also wenn man es so banal betrachtet, das ist natürlich, ist dein Buch ein bisschen schlauer als das. Deswegen meinte ich, wird eine verzerrte Referenz.
Ja. Okay, aber Company 2.
Company 2, genau. Also als ich dann das zweite System angeschmissen hatte, das Kahnemannische, habe ich gedacht, so jetzt nehme ich mal im Sommer einfach mal Zeit raus. Weil wenn ich bin ja dann auch mit Herz und Seele dabei. Ich habe für Bridgemaker war mein letzter Job bis Sommer der Corporate Venture Builder in Berlin. Mit dem Team habe ich ein paar Monate gearbeitet, super spannend. Aber ich habe gemerkt, also so die Idee von, ich mache das 3 Tage die Woche und die anderen 2 Tage denke ich so ganz schlau drüber nach. Wenn ich die Wahl habe, bin ich dann doch lieber busy und mache einfach dann doch noch was.
5 Tage.
Ja, genau.
Oder 7.
Oder fange noch ein neues Projekt an und so und halte mich busy. Und ich habe dann gedacht, okay, so wird das nichts. So mache ich die ewig und 3 Tage Interimsjobs, was ja auch fein wäre. Aber ich merke für mich, ich wollte dann noch mal auf das andere Gleis. Also habe ich mal einfach frei genommen. Ist ja auch, finde ich auch scary, einfach mal zu sagen, ich nehme keine Jobs für Geld an, was nicht heißt, du kannst mich nicht anrufen und wir hirnen über was oder und Board Seats finde ich zählen nicht. Also ich finde natürlich dann ein System, wie ich das irgendwie für mich dann doch noch so biege, dass ich irgendwas zu tun habe. Aber das habe ich erstmal gemacht, im Sommer einfach mal aufgehört und im Herbst auch immer noch nichts gemacht und da hatte ich mir einfach so lange nichts, außer mit Leuten sprechen. Und also nicht nachdenken, sondern ja irgendwie so mal was
Input
holen.
Und so ein bisschen, ja. Sich auffüllen.
Genau, und in der Zeit hat mich ein guter Freund angerufen, den ich im Sabbatical kennengelernt habe vor einigen Jahren in Portugal. Portugiese, der in Porto eine Architekturpraxis hat und ein Restaurant. Und
was ist eine Architekturpraxis? Büro?
Architekturbüro, ja.
Ach, sorry.
Büro ist das richtige Wort. und ein Restaurant und daraus wird jetzt ein Franchise und dann ist er auch noch, hat er auch noch eine Graphic Design Company, also auch klassischer Portfolio-Mensch, guter Freund über die Jahre geworden und der hat mich schon vor 4 Jahren angehauen und gemeint, also er hat so diese Vision von einer Produktcompany. Er ist halt Architekt, das ist ja irgendwie quasi immer ein Prozess, Serviceleistung, Prozess. Und er meinte, ich habe es so satt. Ja, was ich an Architektur liebe, ist der Kreativprozess, ne, der Entwurf, dann die Zusammenarbeit mit allen Gewerken, um es an den Start zu kriegen. Und dann kommt diese schleppende Zählphase von 5 Jahre Fertigstellung auf der Baustelle. Nichts läuft, keiner kommt, schon wieder irgendjemand zu spät. Es zieht und zieht und zieht sich. Finanziell auch Desaster, weil der entweder zahlt der wahrscheinlich sogar beides. Der Hausbauer zahlt viel mehr, als er dachte. Und der Architekt kriegt viel weniger raus, als er dachte, weil alles irgendwie viel mehr Arbeitsstunden gebraucht und so. Und er meinte, ich bin es leid. Und ich möchte einfach ein Produkt bauen, das ich dann verkaufe und dann habe ich nichts mehr damit zu tun. So wie du mit deinen Autos. Und ich habe das Produkt schon entwickelt und ich habe genau genommen 3 entwickelt und die liegen hier. Und ich brauche eigentlich nur jemanden, der das Business macht. Und ich habe gesagt, ich habe wirklich keine Zeit, mit dir jetzt so eine Hausfirma zu bauen. Und das habe ich so 4 Jahre lang gesagt. Und dann rief er mich ausgerechnet im Herbst an, wo ich ja die Bremse gezogen hatte. Und ich habe überhaupt keine Zeit. Und er unterbrach mich und meinte, du hast voll viel Zeit. Du hast einfach voll viel Zeit und ich weiß es genau. Und dann habe ich gesagt, shit, da hat er jetzt irgendwie recht. Und dann habe ich gedacht, ja gut, wie viel Zeit kann das sein? Ja, dann machen wir halt nebenbei diese Hausfirma. Und dann haben wir jetzt eine Firma gegründet, die verkauft Fertighäuser aus Holz. Sehr nachhaltig hergestellt.
Du wandelst auf meinen Spuren.
Sehr schön. Ah ja?
Ja,
ja. Ja, erzähl.
Ich habe 4,5 Jahre eine Fertighausfirma in eine österreichische, in Deutschland praktisch, wie sagt man da? Aufgebaut, die war da, aber wir haben sie einfach, ich glaube, dann mal mit Brand und Struktur aufgezogen. Ja. Ja, also wobei Bau natürlich aktuell, muss man leider sagen, aufgrund des Zinsniveaus
gerade ein Ding ist, richtig.
So, und Finanzierungsthemen so ein Ding ist, ja. Aber spannend, okay.
Ja, siehst du, haben wir
schon wieder Holzhäuser in Portugal.
Ja, haben wir schon wieder einen Grund, noch nach diesem Podcast noch mal was essen zu gehen.
Ja, absolut.
Ja, genau, reine Holzhäuser, keine Tiny-Häuser, keine mobilen Häuser, nichts mit Hospitality. Also wir sind nicht, also gibt's ja wunderschöne Plattformen wie raus.de, also das ist nicht unser Businessmodell. Wir verkaufen einfach tatsächlich Häuser an Leute, die ein Haus brauchen und darauf nicht 2, 3, 4 Jahre warten wollen. Und es ist tatsächlich eine Antwort auf ein sehr spezifisches Problem in Portugal, wo eben das Problem ist, dass die Leute auf Land sitzen und es gibt noch sehr viel Land. Und klar, ganz viele Expats treiben die Preise in horrende Höhen. Also da haben wir schon einiges angerichtet. Also ich jetzt nicht, du auch nicht, aber wir jetzt so als...
Danke. Ja, ich bin gerne in Portugal, aber nicht so. Ne?
Ich verhafte jetzt mal uns so generisch.
Dann geht's wieder weiter.
Ja, ich auch. Ich habe einen alten Surfbus in Portugal stehen, also auch wenig Footprint. Aber es gibt auch ganz viele Portugiesen, die noch ein Stück Land von der Oma geerbt haben, ist ein Klassiker, das halt man bisher nicht so gebraucht hat. Und jetzt werden ja tatsächlich, es ist echt tragisch, in Portugal stärker noch als, glaube ich, aktuell als irgendwo anders, werden die Leute wirklich rausgepreist aus den großen Städten. Also die Schere zwischen durchschnittlichem portugiesischem Einkommen und Mietpreisen ist absurd. Ja. Und die Leute ziehen raus so und dann können die sich immer noch keine Villa leisten, sondern brauchen ja irgendwas, was sie irgendwie bezahlen können. Das war uns wichtig und was sehr schnell da ist. Also bauen wir jetzt Holzhäuser in maximal 12 Wochen.
12 Wochen?
Max, ja. Wow. Also wir sagen, das ist so 12 Wochen quasi garantieren wir dir. Wir glauben, wir schaffen es in 9. Und das, also bezahlbar ist uns auch wichtig. Sehr, also es ist ein Bau, den du noch vererben kannst. Also wir bauen es sehr solide auf Hospitality Grade, also Commercial Grade haben wir uns da so als Maßgabe gegeben. Daran kann man es gut messen. Und genau, und
da bist du aber nachhaltig beschäftigt. Ne?
Da sind wir, ja, und jetzt sind wir, genau, da haben wir jetzt im November haben wir das gegründet, ja, der aufregende Moment beim Notar. Und jetzt haben wir die ersten Leute eingestellt. Genau,
super. Und jetzt will ich mal verstehen, wie du das alles, weil jetzt kommt es ja sehr spannend, wie du das alles und, glaube ich, hervorragend auch machst, Rehlichtung und hin oder her. Und dann hast du noch
Zwillinge.
Zwillinge.
Ja, das weiß ich auch nicht.
Tell us more. I don't know how that happens. Und die sind jetzt nicht 24, ja, sondern nee, die nee. Sind.
Die sind noch keine 24 Monate. Die sind jetzt, wie alt sind die denn jetzt? Also, die sind jetzt 21 Monate. Wenn ich mir jetzt nicht verrechnet habe. Siehst du, ich schaffe es nicht mal hinterher zu kommen. Zwei Kinder und ein Hund, ja, von ich bin Single und wohne auf 48 Quadratmeter zu, wir sind eine Familie mit zwei Kindern und einem Hund. Ich ist so schnell gegangen, dass ich das immer noch nicht auf dem Schirm habe, wenn ich so Pläne mache und das feststelle, ach, wir alle, ach, mit allen. ja, das kam so, die große K-Frage, ja, ist ja für, also für viele Menschen.
K glaube, heißt nicht Frauen, Kanzler, ne? Kinderfrage.
Ja, die Kinderfrage. Ja. Die war für mich irgendwie nie eine, bis sie dann irgendwie plötzlich eine Riesenfrage war. Das ist ja.
Wie kam es dazu? Oder war das so ein Prozess? Oder?
Ja, das ist so. Das ist ja so bei Frauen dummerweise. Wir würden es ja so gerne ignorieren, aber es gibt ja dann doch so ein biologisches Thema, wo wir irgendwann denken, also jetzt oder eben nicht mehr. Und bei mir war das so. Ich habe immer gedacht, vielleicht, und vielleicht war irgendwie für mich höflich, eigentlich nicht, aber lass mal vielleicht sagen, es ist sozialverträglicher. Und dann hatte ich, irgendwann war ich so Ende 30 und habe festgestellt, ich bin auch nicht dabei zu sagen, ich will keine mehr. Jetzt ist es ein echtes Vielleicht geworden. Und jetzt sich nicht dafür zu entscheiden, ist mir klar geworden, ist ja ein dagegen entscheiden, weil danach ist das Thema durch. Und als mir das so klar wurde, bin ich echt ins Grübeln gekommen. Und dann kommen halt, bei mir kamen so all die Fragen von, aber ich liebe mein Leben. Ja, also alles ist total spannend, wie es ist. Und da jetzt so eine Bombe reinzuwerfen, bin ich da bereit für und so. Gucke ich mir jetzt Leben von, also sehe ich so Familien auf der Straße, die gerade ihre Kinder zur Kita bringen oder abholen, denke mir, das ist das Leben, das ich will. Nee, irgendwie auch nicht. So war ich damals unterwegs. Und dann habe ich darüber mit zwei sehr schlauen Freunden gesprochen. Meinem Freund Tobi erst und dann meiner Freundin Annalena, die sehr schlaue Sachen gesagt haben. Und Tobi hat dann gesagt, als ich gesagt habe, ich habe ja noch so viel vor, hat er gesagt, ja gut, du hast noch so viel vor mit Job und Karriere und so. Aber das weißt du ja jetzt schon, dass du das kannst. Mach doch mal was, was du noch nicht kannst. Oh, da kriegt man mich natürlich immer mit. Und dann hat meine Freundin Annalena gesagt, so als ich sagte, ja, wir haben so ein schönes Leben, jetzt haben wir über eine gemeinsame Freundin gesprochen, Top-Leben, fliegt durch die Welt, Produzentin, jetzt shoot in L.A., morgen shoot in Südafrika und also ne, we love our life, so sind ja auch so busy, warum würde sie denn da jetzt, das kann man ja ewig so weiterleben auch. Und dann hat sie gesagt, ja, kann sie auch, kann sie ewig so weiterleben, können wir alle, aber dann... Es gibt ja noch ein Kapitel, das du dann auslässt. Und also ich möchte das nächste Kapitel auch noch lesen, weil das Kapitel kenne ich ja schon. Und das bei jemandem, der Literatur studiert hat, ich hätte auch selber drauf kommen können, hat das total verfangen. Ja, und dann habe ich gedacht, ja, geht ja nicht darum, ob man das, was man gerade macht, total liebt. Geht ja darum, wie immer, könnte ja auch noch mal das Gleis wechseln. Und dann, ja, dann war das irgendwie klar. So, dann gab es so die Phase, wo das nicht mehr die große K-Frage war, sondern so eine, das machen wir jetzt. Genau. Und
hat es gleich geklappt dann?
Oder? Es hat überhaupt gar nicht gleich geklappt, sondern es sind zwei Jahre mit IVF ins Land gegangen, künstlicher Befruchtung, ja, also Kinderwunschkliniken, drei in total.
Horror, oder?
Horror. 16 Runden. Don't try this at home. Also ich kann es nicht empfehlen.
War das Druck auch für dich? Boah, du bist ja so ein Erfolgsmensch
furchtbar.
Auch, ne? Wenn du dir was in den Kopf setzt und sagst, also wenn ich das Kapitel nicht lese, dann war es nicht vollständig. Mhm. Ja.
Weil es war
wie bist du damit umgegangen und so?
Also ich würde tatsächlich sagen, es war das Schlimmste, was mir, also die schlimmste Phase, durch die ich je durch bin, nicht das Schlimmste, was mir je passiert ist, aber die schlimmste Phase. Weil du, also stehst ja unter immensen Hormongaben. Und auch wenn ich mir gerne vormache, dass mir ja nichts was anhaben kann, körperlich. Also ne, ich bin auch jemand, der durch die Migräne hindurch dann noch zum Sport geht und denkt, ach Quatsch.
Ignorieren.
Also ignorieren wir jetzt. habe ich da auch mal gesagt, das ignorieren wir jetzt. Und die Tatsache, dass ich auf dem Weg zur Arbeit kurz mich auf die Bank lege, um eine Runde zu heulen und dann halt wieder zur Arbeit gehe, ist, also da müssen wir jetzt nicht groß drüber reden. Ja. Ja? Ich gehe noch mal kurz aufs Klo, dann heule noch eine Runde und dann komme ich wieder. Es war halt brutal. Also du hast halt einfach dein Hirn als Feind. So, das ist wie so bei, keine Ahnung, bei allen mentalen Themen, die man so hat. Also Burnout, Depression. Also wenn du merkst, so, dass dein Hirn ist nicht mehr so deins, ist das halt der gefährlich, also der, finde ich, der beängstigendste Kontrollverlust überhaupt. Und ich bin schon jemand, wie viele Menschen denken, Kontrolle erstmal gut. Ja? Und da kannst du halt gar nichts machen. Also hast natürlich auch so, musst du erkennen, dass du nichts dran ändern kannst. Du kannst nicht mehr leisten. Du kannst nicht noch mal eine Runde länger arbeiten oder ne? Kannst nicht noch was. Es gibt nichts, was du tun kannst.
Zwischen den Gleisen.
Ja.
Man wartet.
Hm? Und du musst es aushalten. Und du musst halt, also.
Würdest du nochmal
aufhalten? Sind ja auch Zwillinge geworden. Ja. Ich glaube, wir sind durch. Ja.
Genau. Also machen wir die schön. Also dann irgendwann kam dann die freudige Nachricht.
Ja,
Wie war Emotionalität da?
Es war tatsächlich so, es war so ätzend, diese IVF-Zeit, dass das Erste, was ich gedacht habe, war nur, Gott sei Dank muss ich das nie wieder machen. Also bevor ich drüber nachdenken konnte, Wahnsinn, ja, wir haben ja jetzt ein Kind, haben wir eigentlich nur gedacht, boah, ey, ich muss da nie wieder hingehen. Ich muss diese IVF-Nummer nie wieder machen. Nie wieder 17 Spritzen oder Tabletten am Tag. Also es sind ja auch so wirklich horrende Zahlen. Das war eigentlich das Erste, ja, genau. Und dann gab es noch so irgendwie sowas wie viele Tage waren es dann? 5 oder so, wo wir so dachten, jetzt halt, ja, sind wir jetzt so ein Kind und wie wird das denn so? Also wenn es hält, ne? Man weiß ja auch, kann ja auch noch alles passieren, das ist ja sehr früh, so ein Schwangerschaftstest. Und dann wir waren im Urlaub. Wir waren in Costa Rica, da war ich noch das letzte Mal surfen, bis der Bauch zu dick wurde. Und dann bin ich zur Ärztin in Berlin, wollte auch unbedingt die nächste Ärztin. Ich habe mir so bei Dr. Lipp einen Termin bei irgendeiner Ärztin gemacht in Neukölln. Und die hat dann halt so einen Ultraschall gemacht und gesagt, herzlichen Glückwunsch, es werden 2. Und dann bin ich in Tränen ausgebrochen, Und dann hat die, weiß ich noch, bei mir, also in der, also ich hatte natürlich dann da meine Angaben gemacht und dann sagte die zu mir an der Sprechstunde, haben Sie nicht IVF gemacht? Ja. Und so nach dem Motto, Sie haben sich das gewünscht und jetzt heulen Sie oder was? Ja. Aber ich dachte das packen wir nicht. 2 packen wir nicht.
Und jetzt?
Jetzt habe ich das ist auch so ein bisschen meine klassische Art, alles draufgeworfen, was so an Hilfe ging, um sicherzustellen, dass wir wieder ein bisschen Kontrolle zurückgewinnen, und haben uns sehr viel Hilfe geholt. Wie wir gerne sagen, we threw money at the problem. Ja, ich habe mal einen sehr schönen Satz gelesen, der hieß, die Zeit mit kleinen Kindern ist nicht die Zeit, um für die Rente zu sparen. Da habe ich mich dran gehalten und habe gesagt, da schmeißen wir jetzt das gesamte Ersparte drauf, aber wir kaufen uns also mentale Gesundheit und haben uns Betreuungshilfe geholt von Tag 1 tatsächlich.
Aber fair enough, ne? Also wenn man es
ist halt sehr privilegiert,
kann,
ne?
Ja, ist privilegiert, aber ja. Aber gerade wenn man natürlich, ich kenne ja deinen Mann auch gut und ein super, super Manager auch, ne? Und ist ja auch sehr umtriebig, was das Thema Business angeht. Es geht ja gar nicht anders. Und ich glaube, die große Gefahr besteht ja in der Konstellation dann mit Kindern, dass einer von beiden oder eine von beiden dann zurückstecken muss. Mhm. Und ich glaube, das führt oft ja auch in Beziehungen dann zu ziemlich großen Diskrepanzen. Ne?
Ja.
Meistens ja so, einer ist halt dann unterwegs und chattet durch die Welt und macht sein Leben weiter. Und der andere ist irgendwie mit Windeln wechseln irgendwie beschäftigt und schlaflosen Nächten. Und da dann wieder eine gute Balance zu finden, ist extrem schwierig. Und wenn man es machen kann, ich glaube, es hilft allen.
Den hilft Kids, total, ja.
Der Beziehung, den Menschen, also von daher.
Also ich glaube,
smart, ja, also wenn man es
irgendwie kann. Ich glaube, ich habe mal, selbst neulich hatte ich mit einer amerikanischen Freundin gesprochen, die hat gesagt, immer wenn du so Leute siehst, die so, wo du das Gefühl hast, die haben so zusammen, they have their life together, ja, ist die Antwort immer, they have help, ja. Of some sort. Also if you have your shit together mit Kindern, hast du irgendwie Hilfe. Sonst ist es quasi nicht machbar. Und die Hilfe kann natürlich deine Eltern sein, kann natürlich einfach, klar, ist natürlich auch immer eine Kita, wobei wir alle wissen, die Kinder sind ständig krank und die Kita ist ständig im Streik, also zumindest gerade im Moment, gestern wieder. Aber du kannst es nur schaffen, wenn du dir so eine Art Dorfersatz schaffst, ne? Also it takes a village, es wird für immer wahr sein. Und wenn wir so vereinzelt in unseren kleinen Wohnungen in Großstädten wohnen und denken, das können wir jetzt alles irgendwie wuppen, so ist es halt nie gedacht gewesen. Ne? Du hattest immer deine Mutter, deine Oma, deine Cousine, die das irgendwie mit dir stemmen. Und wenn du das nicht mehr hast, musst du dir irgendwie Ersatz schaffen. Oder ne, einer muss es halt komplett alleine schultern. Und in unserem Fall haben wir beide weitermachen wollen. Ich habe nach 6 Wochen in dem Falle mit Bridgemaker wieder gearbeitet. Andreas hat, ich glaube, nach 5 Wochen wieder gearbeitet, also ungefähr gleiche Zeit. Und dann hatten wir eine Nanny. Und am Anfang hatten wir sogar noch ab und an eine Night Nanny, damit wir irgendwie mehr, also den Schlaf aufholen, weil wir gedacht haben, also nichts ist schlimmer als Schlafentzug. Ist eine sehr erfolgreiche Foltermethode. Genau. Und ansonsten habe ich einfach das Glück, dass Andreas A. einfach der geborene Vater ist und einfach auch sehr viel Freude daran hat und B. wirklich mit mir halbe macht. Ich würde sagen, es sind de facto 60-40, aber das darf er jetzt nicht hören, weil er dann denkt, das hat er ja immer schon gesagt, wir müssen das reduzieren. Andreas hat tatsächlich die Nachtschichten übernommen von Tag 1. Er hat auch von sich aus einfach gedacht, naja, du bist halt, also hast ja auch was hinter dir, ne? Und so eine Geburt ist ja auch nicht so ganz ohne. Und das ist dann so geblieben. Also Andreas hat die Nachtschichten tatsächlich immer gemacht, bis sie jetzt so ein Jahr waren, dann habe ich sie ab und an gemacht. Aber selbst, also heute ist die Norm ist, Andreas macht die Nachtschicht, ich mache die Frühschicht und dann legt er sich nochmal hin. Also allein das als Beispiel, da haben wir uns sehr
Teamwork.
Haben wir sehr Teamwork draus gemacht. Und wir geben uns gegenseitig frei. Das ist so ein bisschen unser Modus. Also wir gehen abends aus, abwechseln, ne? Das Resultat ist leider nicht mehr zu verschönern. Aber wir geben uns viel gegenseitig frei und ne, gehen halt abwechselnd mit unseren Freunden aus oder fliegen einfach mal ein paar Tage weg. Und wir haben tatsächlich noch keinen Familienurlaub gemacht, weil ich glaube, das kann ganz toll sein, aber in unserem Kopf haben wir gedacht, also wir meinten ja Urlaub. War das so, jeder kriegt einfach mal so Breaks und fliegt mal in die Sonne oder macht was mit seinen Freunden. Das haben wir bisher gemacht.
Sehr gut, sehr gut. Machen Unternehmen zu wenig für Mütter, werdende Mütter? Und weil es ist ja ein Riesenbrett. Ne? Ich habe es ja selber bei meiner Frau mit 3 Kindern immer. Es ist einfach viel zu viel, hat man so das Gefühl. Und man hat auch das Gefühl, dass da eigentlich viel zu wenig Unterstützung jetzt außerhalb der Partnerschaft. Ja, ich glaube, das kann man in einer gesunden Partnerschaft gut regeln. Aber so der Arbeitgeber, die Wiedereingliederung, ja, die das Verständnis auch, dass Kinder halt häufig krank sind, dass man vielleicht zu Hause bleiben muss. Ne? Wie schaust du drauf?
Bevor ich das sage, wie war das bei euch?
Also meine Frau, für mich, ich meine, meine Frau ist eine Heilige für mich. Ja? Mhm. Weil mein Blick drauf ist auch so ein bisschen, ja, ich glaube auf alle Frauen, das verändert ja erstmal auch den Körper, ja, das Bewusstsein. Du hast vorhin von Bombe geredet, ne? Man legt sich ja wirklich eine Bombe auch in, man wird... Keine Ahnung, ja. Man nimmt zu. Normal, ja. Aber das ist ja auch noch so ein Prozess, ja. Und dann lebt man, glaube ich, grundsätzlich ja heutzutage noch viel stärker in so einer Vergleichswelt, ja. Und auch in Ängste. Und wir machen das auch mit Au-pair, haben wir sehr, sehr früh angefangen, weil wir das auch immer so ein bisschen spannend fanden, ne? Jemand auch so eine Möglichkeit zu geben, nach Deutschland zu kommen, hier die Sprache zu lernen und dann hier alle unsere 6 Au-pairs sind jetzt in Ausbildungsberufen hier.
Ja, die hattet ihr aber nacheinander nicht
gleichzeitig. Ja, nacheinander, um Gottes Willen. Ja. Ja, so viel Platz haben wir auch nicht. Aber das hat uns, glaube ich, sehr geholfen. Und meiner Frau war es zum Beispiel sehr wichtig, auch schnell und immer wieder zu arbeiten. Die selber in Führungspositionen seit, ich weiß nicht, 15 Jahren. Das habe ich vorhin gemeint, das ist sehr wichtig für Beziehung aus meiner Sicht, ja, weil wir dadurch eine Ebene immer wieder haben, wo wir eben nicht, sie erzählt mir oder ich würde erzählen, ich habe heute 24 Mal die Windel irgendwie gewechselt und die andere Person war irgendwie bei irgendeinem super fetten Event, ja, weil dann wird's ein Clash und man hat so das Gefühl, einer opfert sich für die Familie und auch diese gemeinsamen Auszeiten. Wir versuchen halt zu zweit, ja, mal ein Wochenende dann wegzufliegen und wir sind auch älter geworden, ne, aber das auch so ein bisschen zu zelebrieren und so wenigstens ein bisschen ab und an.
Diese Wie alt sind die Kinder?
Insel zum 10. Bald 14, also bald 11, bald 14, also 10, 13 und 17 leider.
Okay. Wie leider?
Pubertät ist hart. Also Pubertät ist sowieso hart und ich glaube, ich versuche auch immer wieder drüber zu lesen, ne, aber es ist so ein bisschen, für gerade Pubertierende ist wichtig, dass du da bist, aber sie wollen nicht mit dir reden. Wie war es in der Schule? Gut. Wie geht es dir? Gut. Hm? Gut, gut, gut. Ne? Muss man akzeptieren. Wir waren, glaube ich, selber auch so. Ne? Man vergisst das ja ab und an. Und ich glaube, wichtig ist irgendwie, ja, dass sie wissen, man ist da. Wir können viel ausbügeln. Ja? Ich glaube, zwei Dinge, die man dem Kind mitgeben kann. Ne? Das ist so ein, Verhalten, ja, und eine positive Sicht auf Dinge. Ja, dass alles sich, gerade in dieser Phase, wo bei den Teenies so viel sich dreht, ne, dass alles gut wird. Ja? Und wir da alle schon durch sind, ja. Aber so ist bei uns, ja. Also so war das. Deswegen ist es. Ich glaube, alle ist einfach ein Rieseneinschnitt, ja.
Übrigens tatsächlich ein völlig unterschätzter Satz, ne? Alles wird gut. Braucht man eigentlich braucht man immer mal jemanden, der sagt, alles wird gut.
Alles wird gut, ja.
Nee, wirklich, ja.
So, aber jetzt zurück zu der Frage. Ja. Wie ist dein Blick drauf? Also wird da zu wenig gemacht? Wird das irgendwie so ein bisschen lapidar genommen, ja?
Also die Antwort ist auf jeden Fall. Ja. Das ist so, es ist natürlich, ja, ist ein schwieriger Prozess, glaube ich, in dem wir uns alle befinden, weil, also ganz ehrlich, ich bin sehr gespannt auf die nächste Arbeitswelt, was vorhin über so New Work geredet, und ich denke immer, ich habe nichts hinzuzufügen zu den komplexen Diskussionen über Vier-Tage-Woche und mobile Arbeitsplätze und so, aber ich denke ganz viel und ganz gespannt so über die nächste plurale Phase nach, ne, weil das Interessante ist ja, irgendwo denken wir kommen aus so einer nicht diversen Zeit, so Patriarchat, gibt so klar von Männern geschriebene Regeln. Sorry, da müssen wir auch, es ist einfach so, ja, die jeweilige dominante Truppe gestaltet sich halt Regeln, die ihnen gut passen. So, und nach diesen Regeln funktioniert es halt nun mal schlecht für Leute, die da nicht reinpassen, ne? Und in dem Falle halt Frauen, klassischerweise. Aber natürlich nicht nur Frauen. Also, da kommen wir jetzt in alle Diversitätsthemen. Aber, und dann haben wir so eine Vorstellung von, und dann irgendwann sind wir bei Parität, ne? Und das Interessante ist ja die Phase dazwischen. Das ist so ein bisschen übrigens, aber in meinem Collagenhirn macht das jetzt Sinn. Das ist so wie, wir haben uns überlegt, wir haben Verbrennermotoren und irgendwann fahren wir alle elektrisch, aber keiner hat sich so richtig überlegt, wie die Phase dazwischen läuft, ne? Und das ist der Clusterfuck. Und so ist das ja jetzt auch. Du hast, also es kommt jetzt so eine Phase, wo wir uns in Richtung Durchmischung bewegen und alles clasht. Ja, also da clasht ein altes Machtsystem mit neuen Ansprüchen, da clashen Generationen. Wahnsinnig lustiges Thema, finde ich, wenn sich irgendwie so alt, ne, so die nächst ältere Generation, unsere Generation darüber aufregt, dass jetzt die Gen Zler mit ihren ganzen Ansprüchen und wie die sich das mit der Arbeit vorstellen und die wollen ja alle gar nicht mehr richtig arbeiten und so. Finde ich wahnsinnig amüsant. Männer und Frauen.
Müssen wir gleich aber drüber reden, warum, ja.
Aber das Interessante ist ja, das ist jetzt ein Verhandlungsprozess über die Jahre. Das wird jetzt Jahre dauern, aber je mehr sich das durchmischt, ja, und es wird's, ob jetzt, wie schnell die Quoten ziehen, wie schnell die Firmen aufgeben, wie schnell sie gar keine anderen Leute mehr finden.
Aber du bist so ein Quotenbefürworter?
Geht nicht anders. Ja.
Um es aufzubrechen,
geht's nicht anders. Also, ist einfach eine Rechenaufgabe, ne? Gibt's ja Studien zu, die sagen, wie viel 157 Jahre oder so dauert es, bis wir bei Parität angekommen sind. Klingt zu lange. Also bis dahin haben wir nur noch Demos in der Straße. Ja, also müssen wir irgendwas machen, um es schneller hinzukriegen. Und manchmal muss man Entscheidungsprozesse ein bisschen herbeiführen, ja? Und es kommt ja so. Es drängen einfach neue Generationen, neue Profile in alte Unternehmen, die gar keine andere Chance haben, als damit umzugehen. Wir können es ja gar nicht mehr nicht verhalten. Und wenn ich so ein Mittelständler bin, irgendwo in, In,
also, sag irgendeinen Stamm, Osnabrück.
Osnabrück, ja, in Wolfenbüttel fällt mir jetzt so ein. Dann muss ich ja, also A, ich muss ja nehmen, was ich kriegen kann, ja, weil wer will jetzt schon, sorry, also es ist ein völlig randomisiertes Beispiel, wer will jetzt schon nach Wolfenbüttel ziehen, ja, aber ich kann ja meinen ganzen Standort auch nicht so richtig woanders hinschieben und ich kann mir auch nicht 5.000 Leute neu rekrutieren. Also A, muss ich quasi Leute umlernen, die ich habe, Riesenthema, mit dem ich mich viel beschäftigt habe. Und zum anderen muss ich jetzt die Leute, die reinkommen, integrieren und da müssen wir einen Kompromiss finden. Und diese Kompromissfindung wird in den nächsten Jahren, finde ich, total interessant und wir werden uns natürlich alle bewegen müssen, das ist die Logik in einem Kompromiss. Aber was dann da rauskommt, glaube ich, wird total spannend. Also ich habe mal in der Pandemie, als ich so rumsaß und zu wenig Austausch hatte, gedacht, also wenn ich die Geduld hätte, um ein Buch zu schreiben, die ich nicht habe, dann würde ich ein Buch schreiben mit der Überschrift Plural und mir so diese Entwicklung angucken zu, wie sieht es aus, wenn man so Pluralitäten zusammenbringt.
Wie kann es aussehen im Idealfall? Ich meine, wir haben ja, ich glaube, das ist ja auch immer wichtig, ich bin ja auch immer so ein bisschen, ja, so da, wie soll ich sagen, je nach Stimmungslage haue ich mal ein bisschen mehr auf diesen Generationskonflikt drauf und manchmal weniger, ja. Wir waren auch keine weisen Knaben, ja, oder Mädchen jetzt in deinem Fall, sondern, und wir haben auch rebelliert und wir haben auch, glaube ich, ältere Menschen haben sehr kontrovers drauf geschaut und haben es kritisiert, ne. Ich glaube, es ist, wie du sagst, ne, ich glaube, wir müssen aufeinander zugehen, man muss lernen, und man muss, glaube ich, immer auch verstehen, dass das ein Entwicklungsprozess ist. Ne? Und ich glaube, sowas, was einem dann so stört, ist, glaube ich, ja, dass man das Gefühl hat, die wollen nicht leisten. Aber geh mal zurück, 68 oder 60er, alle lange Haare und hier gegen den Schaf von Persien und was weiß ich was demonstrieren. Da war das ja ähnlich. Ja? Da hat man lieber demonstriert und debattiert. Heute, die haben die Möglichkeit, ja, sie sind sehr mobil, sie können überall hin. Ich glaube, das Einzige, wo ich so ein bisschen hänge, ist einfach, dass es sehr Egoist, aus meinem Gefühl, so ein bisschen dieses Personal Brand, ne? Wir haben ja vorhin auch Social Media und LinkedIn drüber gesprochen. Das ist mir zumindest ein bisschen too much. Aber ich muss es gar nicht bewerten, sondern wenn du happy bist, bist du happy damit, ne? Ich sehe nur, dass viele einfach, glaube ich, am Ende dann eher unglücklicher sind, ja? Am Ende, ja. Weil es dann irgendwie, ja, weil man sich halt irgendwie über vielleicht Dinge definiert, die wir beide vielleicht auch anders oder hier im Raum anders definieren würden. Ne?
Weißt du, ja, das ist nochmal, finde ich, auch ein mega interessantes Thema. Da, ich glaube, grundsätzlich ist kein Leben langweiliger und am Ende auch unbefriedigender als das Leben, das die Erwartungen von irgendwem erfüllt. Ne? Und nichts anderes machst du ja, wenn du dir sowas zusammenbaust, was auf LinkedIn gut lesbar ist oder irgendwie gut
oder
aussieht.
Oder TikTok. Oder.
Und das hat ja immer was zu tun mit, du erfüllst ein Bild, eine Rolle. Und das ist ja, das muss ja tragisch sein. Wirklich. Ja, weil aber, wenn du damit beschäftigt bist, das gut aussehen zu lassen kannst, bist du ja quasi nicht damit beschäftigt, einfach für dich selber mal was anderes auszuprobieren oder dich auszuprobieren. Und das finde ich, glaube ich, tatsächlich was unglücklich macht. Aber das ist auch nur eine andere Form von, wir sind alle gleich angezogen, arbeiten bei BMW, sind jetzt frisch von der Uni, tun so als, also ne,
High Performer
haben alle denselben Anzug, dieselbe Anzugfarbe, dasselbe Shirt drunter an. Und das ist ja auch eine Rolle spielen, das ist nur eine andere Form.
Es ist eine,
ne,
Rolle und es ist auch so natürlich, ja, um Unsicherheiten zu, genau, übertünchen. Ja? Genau. Also das ist halt so ein Herden- oder Lemming-Verhalten. Ich glaube, wenn man wirklich was weitergeben darf, ja, an seine Kinder, wir sind ja so draufgekommen, oder an eine nachkommende Generation, neben ganz vielen Nachhaltigkeitsthemen, ne, und Bescheidenheit, finde ich eben dieses Leben im Moment. Und denk nicht irgendwie, oh, damals war es schöner, ne, da wirst du irgendwie sehr depressiv oder guck nach vorne, oh Gott, was kommt, da wirst du sehr ängstlich, sondern versuch wirklich im Moment zu leben, ne, und so. Und das sich auch jeden Tag und immer wieder auch vorzusagen, weil dann wird es ein sehr schönes Leben mit vielen Momenten. Ja.
Und eigentlich gibt es, also es gibt ja auch nichts anderes.
Es gibt keinen richtigen Weg, gibt keinen falschen Weg.
Es gibt nur das
jetzt. Es gibt dich,
jetzt.
Ja, genau, es gibt deinen Weg.
Total. Ja. Es ist so ein, jetzt haben wir beide so unsere Yoga-Weisheiten nochmal angebracht, aber es ist ja so.
Muss mal raus.
Muss auch raus, ja. Wir haben so viel Yoga gemacht. Aber nee, um dein Thema mit...
Das kommt aber aus dem Zen-Buddhismus, ne, eigentlich.
Ah, ja, also ja,
da,
ja.
Und auch die alten Stoiker, ich lese da ja auch gerade, fühlt sich mich irgendwie jetzt vor ein paar weiß ich gar nicht, Monaten drüber gestolpert und das sind so.
Total.
Das lese ich ganz gern. Gibt es so ein Buch, 365 Weisheiten, kannst jeden Morgen so ein Kapitelchen lesen und sind ganz gute Sprüche zum Reflektieren.
Ja, das stimmt. Also ich brauche auch so Reminder, die mich wieder zurückbringen. Aber um diese Generationsthemen, also das ist wie mit dem Gleiswechsel, ne? Dazwischen ist unangenehm, aber sonst kommen wir nicht zu einem Paradigmenwechsel. Und es gibt nun mal immer irgendwann einen Paradigmenwechsel. Und zurückblickend denkst du dir, ja gut, in den 50ern, ja, wie hat man so arbeiten können? Und es erscheint immer in der Übergangsphase unmöglich, provokant, irre. Und dann kommt man wieder wo an. Und das ist nichts anderes als so ein persönlicher Lernweg. Ja? Und das machen wir einfach als Gesellschaft jetzt durch. Und da muss es nicht nur, also da muss es knirschen und dann kommt was Neues so. Und ich glaube, das steht total an. Ich glaube, der Paradigmenwechsel ist überfällig. Und ich bin sehr gespannt, was rauskommt.
Ich glaube auch. Also es wird was Gutes rauskommen.
Ja, ja?
Also
wir denken sowieso, ja, alles wird gut.
Aber
ja.
Nein, und ich glaube, das ist in allen Generationen so und das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Und wir tun alle gut, ja, dass wir das nicht zu schnell urteilen und nicht zu hart drüber gehen. Ne? Aber es, wie gesagt, gibt halt unterschiedliche Perspektiven drauf und auch das muss man akzeptieren. Ja. Esther, wie schaust du auf KI? Risiko oder Chance? Oder einfach bums egal, weil ja gerade andere Themen sind?
Also tatsächlich beschäftige ich mich mit dem Thema Intelligenz, gerade um für mich eine Perspektive drauf zu entwickeln. Das, also klassisch, ich versuche dann mal von unterschiedlichen Perspektiven drauf zu gucken. Im Moment lese ich so Bücher über Intelligenz überhaupt. Ja? Planetary Intelligence, womit ich mich gerade beschäftige. Und das ist ja das Interessante, dass wir, das ist so ein bisschen wie mit der Komfortzone, wir glauben, wir haben die Wahrheit gepachtet, wir glauben, wir haben das Verständnis von Intelligenz gepachtet. Und jetzt messen wir unsere Intelligenz abgegrenzt gegen was da kommt. Und es ist ja total interessant, sich damit auseinanderzusetzen, was auf diesem Planeten sonst noch an Intelligenz herrscht, finde ich. Um dann zu verstehen, also relativ ist immer ein gutes Konzept, ne? Relativ zu sehen.
Relative, ja. Intelligenz.
Ja, und ich glaube, ich glaube, da kommen jetzt ganz viele Dinge, die interessant werden. Dinge, die ganz unkomfortabel werden, glaube ich auch. Und das wird ein Paradigmenwechsel. Ja, wo ich weniger, ich glaube, da sehe ich einfach noch nicht so richtig klar. Also ich glaube, bei dem Generationsthema bei und so, da habe ich ein klares Verständnis davon, was kommt. Und jetzt gucken wir, wie es sich dann rüttelt.
Wie so einrangiert.
Aber genau, aber im Prinzip wissen wir ja, was da jetzt zusammenkommt. Es geht jetzt nur ums Rütteln. Und bei KI, das ist halt Nebel, ne? Also da kann jetzt noch keiner was Schlaues zu sagen, finde ich. Also da können wir jetzt alle irgendwie ein paar Prognosen abgeben, aber so wirklich wissen, wie sich das dann ergibt und wie sich das dann ausspielt, das weiß halt noch keiner. Ich glaube, das ist so das Thema. Sehe ich noch nicht klar, wie das
muss
am Ende
man auch
rauskommt.
Nicht, ne? Ist ja so, wenn ich mit Leuten drüber spreche, seit entweder angezündet, ja, ich war ja mit deinem Mann da auch letztes Jahr unterwegs, ja, da war die ganze Highfly-Gruppe total angezündet auf dem Thema.
South by Southwest, ja, ne?
Genau. Ja. Und dieses Jahr war es schon wieder eher so runtergekühlt, ne? Und war auch viel so Themen einfach, ja, reichen eigentlich die Datenmengen, die da sind, dass die Maschinen überhaupt in die Richtung lernen. Natürlich wiederholen sie mit uns so weiter, ne? Und ich bin auch mal gespannt. Ich glaube, wir so ein bisschen beobachten ist gut. Ich glaube, an uns wird es nicht vorbeigehen. Es wird Dinge ändern, ist auch okay. Ich glaube, wir sind halt auch so in der Gesellschaft, dass es um Fortschritt geht. Ich lese gerade, oder was, wo ich immer versuche, gerade so einen Vergleich zu ziehen, ist, wo sind denn die anderen Hochkulturen? Ich will nicht sagen, wir sind die Mega-Hochkulturen, ne? Aber wir sind irgendwie schon. Ne? Wo sind denn die und an welchem Punkt sind die gescheitert? Ja.
Das ist auch eine gute Herangehensweise.
Ja, ja. Und gibt es da, ist es wirklich so eine, ich bin ja jemand sehr, sehr optimistisch aus Sachen zu gehen und sehr positiv. Ne? Ist wirklich die Mega-Gefahr. Ja? Und wird uns die Maschine in Weltuntergang treiben und so. Wenn du die, oder ist wirklich einfach ein gutes Begleitwerkzeug, um uns eigentlich viele Tätigkeiten, die wir gar nicht so gut finden, ein bisschen leichter zu machen. Mhm. Ja? Aber das ist auch da, ich schaue mir das auch an, finde es interessant. Aber ja. Ich schaue halt auch ganz gern einfach Fußball und finde es auch interessant. Ja,
ja, ich glaube immer, also das Problem, das ich habe, ist, wenn wir so über New Work reden, genauso wie wenn wir über KI in der Arbeitswelt reden, dann reden wir ja über so eine totale Bubble, die wir verstehen. Ne? Unser, ich meine, den Begriff gibt es nicht mehr, ne? Aber unser White-Collar-Job, unsere Intelligenzarbeiter-Jobs, unser Agenturleben, unsere PowerPoint-Beschäftigungen. Das ist übrigens was, wo ich denke, hoffentlich frage ich meine Kinder nicht, was ich den ganzen Tag so mache und ich sage so Sachen wie, wir bauen noch eine PowerPoint. Tragisch. Aber das ist ja die Minderheit der Weltbevölkerung. Die Frage ist ja, wie spielt es sich auf einer gesellschaftlichen Ebene aus? Ne? Das ist so, das ist, glaube ich, einfach das größere Thema. Und ich glaube, wenn man so ganz grobes drauf guckt, denke ich immer nur Klimawandel und gesellschaftliche Divergierung. Ne? Also der Zerfall der Gemeinschaft auf der einen Seite und der Zerfall des Planeten auf der anderen. Das für mich sind die zwei großen Dynamiken. Und KI spielt da jetzt irgendwie rein. Und ich weiß noch nicht wie. Ja? Ich glaube, das weiß keiner. Und zwar in beide Themen irgendwie. Aber ich glaube, das sind die zwei großen Dinge, über die ich mir Sorgen mache. Also wir hatten es vorhin mal, ich habe eine ganz dumme Antwort auf die Frage gegeben, was mich nachts aufhält oder vom Schlafen abhält. Das sind die Themen, die mich tatsächlich besorgen, wie die meisten Menschen auch. Und dieses gesellschaftliche Auseinanderbrechen, da kann halt KI echt ein Treiber werden. Und das finde ich interessanter als die Frage, wie sich jetzt der Kreativjob ändert. Also so.
Fair enough. Ne? Ich glaube, man merkt es halt, wenn man es auf ein Weltbild überträgt, finde ich es ganz interessant, die Bereiche sich zunächst mal anzuschauen, also die kleinen Puzzleteile. Was verändert KI? Ne? Also nimmt es Jobs weg, braucht es den Texter noch im Marketing zum Beispiel oder ja, den SEO-optimierten Guy, der da irgendwie schreibt. Oder auch, was du sagst, ne, diese White-Color-Guys, ja, sind die eigentlich Fakt, weil wenn das Ding kommt, sind die obsolet. Mhm. Ja? Und was machen die dann, ne? Die hochstudierten Leute? Und ich, wie gesagt, aus dem Kleinen, ich verstehe das große Bild, aber da bin ich in der Zwischenzeit so, dass ich sage, wir haben alle einen Einfluss und wir können in unserem Bereich was machen, aber wenn wir versuchen, die Welt als Ganzes zu verstehen und uns einen Teil rausnehmen, du hast vorhin gesagt, ne, ich bin in einem Startup oder im Aussichtsrat bei Lithium Quellen sozusagen. Wenn ich mir dann die ganze Elektroautobranche angucke, dann muss ich sagen, und mir irgendjemand von Mercedes erzählt, weil damit wir die Marke heute auch noch genannt haben, also wenn wir die Hybrid-SUVs dann nach einem Jahr die Jahreswagen nach Polen oder so, nichts gegen Polen, um Gottes Willen, mag das Land, ne? Aber irgendwie dahin vertickern, dann bauen die erstmal den Elektromotor aus und versenken den in der Erde. Ja, guten Morgen, ja, Umweltschutz und so weiter. Also, ne, es ist alles und diese Welt, und da hänge ich dann immer ein bisschen, es ist halt extrem kontrovers. Extrem kontrovers und gute Ideen werden manchmal halt schlecht und das kann man mit einem schlechten Ausgang, das kann uns passieren, aber solange wir als Gemeinschaft zusammenstehen, Team up, ja, no panic. Ja. Liebe Esther, das war ein Bombengespräch, es hat mir sehr gefallen.
Vielen Dank.
Ich wünsche dir alles Gute. Zwillinge, Mann, Jobs, Aufsichtsrat, wir sind eh in Kontakt, wegen diesen Holzhäusern müssen wir sowieso sprechen, ja. Das habe ich mir schon aufgeschrieben und vielen, vielen Dank, dass du vorbeigekommen bist.
Vielen Dank euch.
Give me a high five. Sehr cool. Danke dir.
Danke dir.